Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi. Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Und es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Und es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Zelluloid.
Liebe Menschen.
Zelluloid Podcast. Ahoi. Das ist ein großes Ding.
Herzlich willkommen zum 19. Zelluloid Podcast. Mein Name ist Philipp Jordan und ich habe heute mit mir den geschwätzigen Schwaben-Schwadronierer Khalil Böller.
Hallihallo.
Und den rührigen Ruhrpott Rainer Carsten Pohl.
Ja, hallo.
Und mich. Aber ich habe mich ja gleich am Anfang genannt, wie der Esel das so gewöhnlich tut. Und wir sind heute wieder nur zu dritt. Und in letzter Sekunde hat uns jemand abgesagt, aber nächste Woche gelobe ich Besserung. Beziehungsweise ich kann gleich jetzt sagen, nächste Woche wird wahrscheinlich ausfallen, weil da muss ich wieder nach Liverpool. Es tut mir leid, aber Qualität geht über Quantität. Und wir bereiten uns die ganze Woche vor. Und heute, also erstmal möchte ich eine Mail verlesen, die uns jemand geschickt hat. Und danach werden wir wieder wie immer über Filme sprechen, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, jeder drei Stück. Und danach werden wir uns dem Thema Sport widmen. Und ich fange mal an mit einer E-Mail, die wir bekommen haben. Wir bekommen öfter mal E-Mails und ab und zu lese ich mal eine vor. Und zwar ist diese von Lennart. Und Lennart schreibt, ja, hallo erstmal. Ich habe vor kurzem euren kleinen, aber feinen Podcast entdeckt und habe nun alle 15 Folgen in 2-3 Tagen gehört.
Der Wahnsinnige.
Ja,
hurra!
Das bedeutet, er hat 30 Stunden innerhalb von 2-3 Tagen gehört. Wenn der Mensch kein Vampir oder sowas ist und auch Schlaf braucht, hat er eigentlich den ganzen Tag nichts anderes gemacht.
Was ich nicht ganz verstehe, wieso sagt er alle 15? Wie alt ist denn diese E-Mail?
Die ist schon etwas älter.
Okay.
Ja. Wobei es soll ja auch Leute geben, die 15 Filme und eine Serie in 1-2 Wochen anschauen können.
Genau. Und dann nicht mal alle erwähnen, sondern eigentlich noch viel mehr geguckt haben.
Oh Gott.
Ich lese mal die Mail weiter vor. Ich finde ja, das verdient Respekt, euch Schwalleiern beim Labern zuzuhören. Ich glaube, da bezieht er sich vor allem auf dich, Khalil.
Natürlich.
Als noch sehr junger Filmfan, in Klammer 21, ist mein filmisches Wissen zwar noch nicht so groß, aber es freut mich immer wieder, Tipps für Filme zu bekommen. Während des Hörens wollte ich auch immer wieder aktiv eingreifen und meinen Senf dazu geben, weil ihr entweder Filme vergessen habt, unmöglich, also das ist Kommentar der Redaktion, oder Filme völlig anders bewertet habt als ich. Kommentar der Redaktion, du hast einfach keine Ahnung. Aber das ist nun mal der eigene Filmgeschmack. Kleiner Scherz war das natürlich eben. Aber für das Thema des 14. Podcasts, in Klammer Liebespaare, wären mir noch 3 Paare eingefallen. Erstens Marge und Homer Simpson. Diese beiden gehören einfach da rein. Es ist einfach unglaublich, dass Marge nach dem Bockmist, den Homer schon gebaut hat, immer noch bei ihm ist. Das ist für mich einfach ein herrliches Paar.
Naja.
Wie meinerseits. Zweitens.
Also, wenn ich sehe, dass deine Frau und meine Frau es auch noch mit uns aushalten, also finde ich das jetzt nicht so was Besonderes.
Beim Lesen der Mail habe ich überlegt, ob ich da auf deine Frau eingehen soll. Zieh bitte meine Frau da nicht mit rein, ja?
Also, ich habe über meine Frau nicht den Witz gemacht, dass schon wieder irgendwas übergelaufen ist, live.
Ich habe ja nicht über sie den Witz gemacht, sondern mit ihr. Das war ja das Opfer. Das ist ja was anderes. Da darf sie ja praktisch mitlachen im Nachhinein. Nein. Zweitens, The Notebook. The Notebook, wie ein einziger Tag. Ich weiß, er ist schnulzig, aber trotzdem gehört er einfach da rein. Und als ich das Ende gesehen habe, sind bei mir auch ein paar Tränen gelaufen. Außerdem finde ich, dass Ryan Gosling ein grandioser Schauspieler ist und Rachel McAdams ist einfach eine heiße Schnitte. Agree. Drittens, Lars and the Real Girls, in Klammer Lars und die Frauen. Auch wieder Ryan Gosling. Ich finde seine Beziehung zu dieser Gummipuppe einfach herzerweichend. Und das in seine Umgebung auch wirklich ernst nimmt. Wegen euch habe ich mir dann auch die erste Staffel, Dexter geguckt und bin begeistert. Falls es das noch nicht gibt, fände ich es toll, wenn es eine Liste geben würde, auf der die Filme stehen, die ihr im Podcast besprochen habt. Grüße eines neu gewonnenen Fans, Lennart. Und da sind wir auch gleich beim anderen Thema. Ich wollte mich nämlich bei David Garcia bedanken, der auf Facebook sich die Mühe gemacht hat, auf unserer Facebook-Seite, und es ist facebook.com/Zelluleute, wo ihr alle Mitglied werden könntet.
Mit 3L.
Bei dem normalen facebook.com/Zelluleute ist es mit 2L. Oh. Wenn man danach sucht, muss man nach mit 3L suchen.
Ach so, okay.
Wir versuchen schon bei der Auswahl unserer Leute so eine Art IQ-Sperre einzubauen, dass die Fans auf demselben Niveau sind wie wir. Und deswegen machen wir es ein bisschen komplizierter. Aber dieser David Garcia, vielen Dank, weil er hat den 17. Podcast, hat er wirklich komplett alles mitgeschrieben. Und ich finde, ich würde ihn ja hiermit gerne als ehrenamtlichen,
Ich kann es ihm ausrichten, wenn er das nächste Mal bei mir im Laden ist.
Dann tu das. Aber vielleicht hört er es ja jetzt auch.
Moment.
Sein Bleistift.
Moment. Ich als Facebook-Abstinenzler und keine Ahnung und viel zu alt, ich weiß nicht, auf welche Knöpfe ich da drücken muss. Was hat er alles mitgeschrieben?
Er hat alles mitgeschrieben? Den Podcast. Nein. Ja, genau. Das ist ein 60-Seiten-Dokument. 60. Jeder Witz und Lachen auch, hat er genau gezählt, wie oft wir Ha-Ha-Ha machen. Nein, er hat alle Filme, die genannt wurden, in allen Kategorien, die wir, also allen Unterteilen des Podcasts, hat er eben alle Filme chronologisch aufgeschrieben und hat auch in Klammer immer dazu geschrieben, wer das den jeweiligen Film genannt hat, was ich wirklich super cool finde. Das wäre cool, wenn wir das immer hätten. Also David, du bist hiermit eingeladen, unser Steno-Schreiber zu werden.
So wie ich ihn kenne, macht er das sogar.
Ja, super. Nee, das ist nämlich eine große Hilfe. Und dann können die Leute, die nämlich öfter sagen, scheiße, könnt ihr die nicht in die Liste irgendwo hinschreiben, können die dann gemütlich auf facebook.com/Zelluleute gehen und sich die Liste angucken. Und danach, weil sie so gehypt sind, können sie übrigens dann auch nochmal auf iTunes gehen, Zelluleute suchen, auf das Zelluleute-Logo klicken und uns dann mit 6 Sternen bewerten und noch einen netten kleinen Liebesbrief an mich zum Beispiel hinterlassen. Und dann kommen wir jetzt mal zum, was haben wir letzte Woche geguckt, und wir fangen mal mit dem rührigen Ruhrpott-Rainer Carsten Pohl an.
Ja, okay, fangen wir mal an. Den ersten Film, den ich gesehen habe, habe ich aus der Videothek, Blu-ray-Fassung mit Mila Jovovich, The Fourth Kind. Hat den von euch einer gesehen, vorne mal weggefragt?
Nein. Ja, ich habe ihn gesehen.
Ah, okay, also dann erzähle ich ganz kurz die Story. Also The Fourth Kind ist so eine, schwer zu beschreiben, aber eine Art Pseudodokumentation. Es geht halt um eine...
oh mein Gott, den habe ich gesehen und habe ihn nach einer halben Stunde ausgeschaltet, ohne
Das kann ich verstehen, Also da geht es halt um diese Psychologin Abigail Walters und deren Lebensgeschichte wird halt so ein bisschen erzählt. Deren Lebensgeschichte oder der spezielle Abschnitt in ihrem Leben ist eigentlich relativ schnell erzählt. Und zwar ist sie in einer Kleinstadt in Alaska, wie soll man das nennen, Dorfpsychologin, und behandelt halt mehrere Leute, die Albträume haben. Und zwar träumen die irgendwie mehr oder weniger von irgendeiner Eule. Bei diesen Therapiesetzungen wendet sie halt die Methoden Tiefenpsychoanalyse an, und zwar setzt sie damit die Leute in eine Art Trance und kann dann halt quasi in Erinnerungsbereiche vordringen, die die Leute halt vorher, in ihrem aktiven Denken verdrängen. Und dabei deckt sich dann halt so mehr oder weniger auf, dass diese Leute von Aliens entführt worden sind oder dass Aliens an ihnen Experimente durchgeführt haben. Das erklärt dann auch so ein bisschen den Titel des Films, denn es wird halt in dem Film erklärt, und ich weiß nicht, ob es in der Realität auch so ist, dass das CIA oder das FBI oder irgendeine amerikanische Behörde die Besuche von Aliens oder die Berührung von Menschen mit Aliens in vier Arten, also Kinds, einteilt. Das erste ist irgendwie das Sichten von UFOs, das zweite ist irgendwie Beweise davon, sowas wie Kornkreise, das dritte ist tatsächlich Sehen von Außerirdischen, wenn ich mich nicht vertue, und das vierte war das Entführen, also die Abduction von Personen. Ja, das Besondere, also dieser Film hat so zwei Besonderheiten. Eine Besonderheit ist halt die, dass es in so einer Art Pseudodokumentation aufgebaut ist. Also ständig, also es gibt halt häufig so Live-Aufnahmen, die natürlich alle fake sind, und die wurden dann dramatisiert, wie es halt beschrieben worden ist. Also echte Schauspieler spielen dann halt die Szenen nach, die vorher schon falsch waren. Ab und zu hört man dann halt auch so Tonbandaufnahmen, und mit so Onboard-Videokameras und so sieht man dann halt stark verpixelte Situationen. Ja, der Film ist leider nicht ganz so super. Ich bin zwar ein Science-Fiction-Fan generell, aber ja, packend war der halt nicht. Er war halt eher vorhersehbar und an manchen Stellen unfreiwillig komisch. Die Stelle, an der ich halt besonders lachen musste, aber vielleicht war das nur ich, war halt, dass bei einer Tonaufnahme hat man die Aliens sprechen gehört, und redeten halt in einer Sprache, die auf der Erde eigentlich schon längst ausgestorben gilt, und zwar sumerisch. Und an einer Stelle sagt halt einer tatsächlich Suk-Suk, was im Prinzip das Gleiche ist, was die Orks oder Trolle in, die Orks waren das, glaube ich, in World of Warcraft manchmal sagen, oder in Warcraft 3. Aber darüber lach nur ich, stelle ich auch jetzt in diesem Fest.
So Nerd bin ich nicht. Übrigens, Karli, ich habe dir gerade was in Skype geschrieben, nur so am Rande. Die Redaktion kümmert sich um die Soundqualität oder macht sich Sorgen.
So oder so, der Film ist halt so ein bisschen käsig, hat halt kein Happy End und ist nicht wirklich toll. Toll an dem Film ist aber, also für einen Blu-ray-Film lohnt es sich auf alle Fälle, weil es gibt halt oft so Kameraaufnahmen, Luftbildaufnahmen in Zeitraffer und so, die alle wirklich spitze sind. An manchen Stellen frage ich mich sogar, wie das auf einem normalen Nicht-HD-Fernseher aussehen soll. Weil gerade diese Mitschriften von den Telefonanrufen, die sind halt häufig in so einem feinen Text geschrieben, dass das so auf einem HD-Fernseher gut aussieht. Weil ich könnte mir vorstellen, dass man auf einem normalen Fernseher nicht mehr viel lesen kann. Was ich generell interessant finde, dass es dieses Problem inzwischen da in manchen Filmen gibt. Ja, aber sonst ist der Film eher schlecht. Aber Karli, du hattest ihn auch gesehen, oder?
Ja, ich hatte ihn auch gesehen. Im Großen und Ganzen kann ich euch beiden recht geben. Also ich fand ihn auch eigentlich eher einen ziemlichen Langweiler.
Ja, und ich muss sagen, mir wurde er damals im Zuge von Paranormal Activity nahegelegt, und ich habe etwas ähnlich Spannendes oder Gruseliges erwartet, und ich habe mir den Film sogar auf Blu-ray gekauft. Oh je. Und ich war nach einer halben Stunde so gelangweilt, weil es irgendwie mich überhaupt nicht in den Bann gezogen hat, und auch dieses gefakte Dokumentar-Bildmaterial irgendwie hat da nicht viel zugefügt. Also ich fand ihn ziemlich schwach. Was hast du noch geguckt?
Ja, ich werde mal ein bisschen die Geschwindigkeit erhöhen. Und zwar habe ich mir natürlich noch einen Blu-ray-Film ausgeliehen, weil man will ja nur die beste Qualität haben. Und zwar drehte sie sich da auch irgendwie relativ neu in der Videothek um den Film High Lane, der im Original, wie man dann irgendwie beim Intro gesehen hatte, wahrscheinlich französisch ausgesprochen Verti heißt. Oder Vertige. Ich hatte nur ein Jahr lang Französisch. Habt ihr den gesehen?
Nein.
Nein?
Okay. Nein.
Okay. Ja, also es geht da generell um so eine Truppe von ja, Mitzwanzigern, also drei Jungs und zwei Mädels, die in der Tschechei Berge besteigen wollen, aber jetzt nicht so 8000 Meter Berge, Gipfelstürmer mit großer Ausrüstung und Sherpas und alles Mögliche, die es, glaube ich, in der Tschechei auch gar nicht gibt, sondern eher so normal hohe Berge. Die sind auch dementsprechend...
Was sind denn normal hohe Berge?
Ja, so da, wo die Sonne noch scheint und wo noch kein Schnee ist und... weiß ich nicht, was man so als normaler Touri mal macht, ohne da jetzt der besondere Sportcrack für zu sein. Okay. Also es ist schon ein bisschen professioneller. Also sie müssen hier und dort auch etwas steilere Berge hochklettern und über so ganz komisch gesicherte, ganz dünne Leitern und Hängebrücken gehen. Naja, was während des Films halt passiert, nach und nach sterben halt oder werden schwer verletzt von den fünf Leuten halt immer mehr Jugendliche oder Mitzwanziger. Was halt für so ein bisschen Ärger innerhalb der Truppe sorgt, da es innerhalb dort auch noch so eine komische Dreiecks-Liebesbeziehung gibt, wird die Sache nicht einfacher und ab und zu verstreiten die sich ganz einfach ineinander. Das Ganze nimmt aber ein ziemlich starkes Ende, als sie auf einen besonderen Gipfel klettern. Der Rückweg wird ihnen abgeschnitten, weil eine Hängebrücke einbricht. Und auf diesem besonderen Gipfel, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, werden sie halt von etwas angegriffen. Und nach und nach sterben halt immer mehr. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten. So oder so, sie müssen halt mit dieser Situation klarkommen. Es ist halt mehr oder weniger ein Horrorfilm mit vielen dunklen Passagen und auch ein, zwei, drei ganz guten, wie soll man das sagen, wo einen die Fingernägel hochrollen, also Effekten, wo sich Leute sehr übel verletzen, bei denen man denkt, oh je, sowas möchte mir nicht passieren. Sowas sollte mir nicht passieren. Und an sich ein durchschnittlicher Horrorfilm, den man sich ganz gut mal angucken kann. Am Anfang hätte ich gedacht, das wird sowas wie Open Waters. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, wo es im Prinzip darum geht, dass mehrere Leute auf so einem Boot sich im verlaufen und nach alle ertrinken. Das ist halt bei High Lane ein bisschen anders, weil es tatsächlich noch Beeinflussung von außen gibt. Das Ganze halt irgendwie mit einem interessanten, offen gelassenen Ende, so oder so, war ein ganz guter Film. Aber also nicht kaufen und nichts, und im Kino lief der, glaube ich, nie. Aber für so Direct-to-Video eigentlich ein ganz guter Film. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, worum es sich darum handelt?
Ja.
Okay. Ich glaube, ich habe den sogar daheim irgendwo liegen.
Ach so, dann. Ich weiß, also ich würde ihn nicht so als super toll einstufen, aber gehobener Durchschnitt. Ja, den dritten Film, da diesmal leider keine Blu-ray, sondern nur Normal-DVD, war Up in the Air mit George Clooney. Den hat aber doch hoffentlich schon den ein oder andere gesehen, oder?
Ja, klar.
Nee? Ja gut. Okay, also Up in the Air hat mich unglaublich stark erinnert an The Big Lebowski. Warum? Also das hat zum einen damit zu tun, dass ein ziemlich markanter Schauspieler, der in The Big Lebowski mitgespielt hat, und zwar dieser Ranger, dessen Namen ich gar nicht kenne, auch in Up in the Air auftaucht und dort so ziemlich die gleiche Rolle hat, weil er am Ende des Films das Hauptproblem des Protagonisten so ein bisschen zusammenfasst und ihm auch gute Ratschläge für seine Zukunft gibt. Aber kurzum, worum geht es in Up in the Air? George Clooney hat halt die Rolle eines Beraters, dessen Hauptaufgabe es ist, Leute zu feuern. Und er macht diesen Job sehr gut und er liebt diesen Job, weil er halt während dieses Jobs viel reisen muss. Er fliegt halt quer durch die USA, muss in Business-Hotels ständig irgendwie übernachten und befindet sich mehr oder weniger die ganze Zeit im Flugzeug. Und sein heimlicher Wunsch ist es, 200 Millionen Flugmeilen zusammenzubekommen. Denn wenn man so viele bei American Airlines, was halt seine favorisierte Fluggesellschaft ist, zusammenbekommt, wird man Lebenszeit-Meilen-Club-Mitglied, wovon es bisher nur 7 Stück gibt, oder er wäre dann halt Nummer 7. Ja.
Das heißt, man darf auf Lebzeiten umsonst fliegen, oder wie?
Oder auf alle Fälle umsonst Upgrades bekommen auf Business-Klasse und direkt an diesem Preferred-Check-In an den ganzen anderen Menschen vorbeirennen und so weiter und so fort. Das ist sein Problem dabei, ist, da er halt so viel herumreist und selten zu Hause ist, schafft er es auch nie, irgendwie eine Familie aufzubauen. womit er aber halt sehr glücklich ist. Wie halt häufig in so einem Film rutscht er in eine Situation, wo sich halt leider die Ausgangssituation für ihn verändert. Das Problem ist nämlich, dass die Firma, für die er arbeitet, jetzt alles nur noch über Internet-Chat, quasi über Skype machen will und die Leute per Skype rauswerfen will. Verantwortlich dafür ist eine junge Studentin, Anfang 20, sehr attraktiv, die halt dieses neue Konzept in der Firma einführt und quasi sein Lieblingsding, halt das Fliegen und das Verreisen und die ganze Zeit auf Achse sein, damit mehr oder weniger vernichten will. Ich muss mal meine Ausführungen ein wenig straffen. Sie lernt von ihm, dass es irgendwie sehr interessant sein kann, halt häufig an unterschiedlichen Plätzen zu sein und eine Art emotionales emotional baggage, also den emotionalen Rucksack, der in dem Film da auch noch irgendwie eine Rolle spielt, worauf ich jetzt aber gerade nicht eingehen will, ein bisschen dünner zu halten und halt nur wirklich die Menschen an sich dran zu lassen, die einem sehr wichtig sind. George Clooney lernt dann aber auch von ihr eine neue Sicht auf das Leben kennen, die halt mehr so in das klassische Leben der Menschen reinpasst. Also Familie aufbauen, Existenzgründen, sesshaft werden, all sowas. Zum Ende hin gibt es da aber leider noch einen kleinen Twist. Generell aber sehr spannend, hat sehr viel Humor. Ich weiß nicht, wer so auf diese bissigen, sarkastischen und manchmal zynischen Kommentare von George Clooney, die er häufig in den Filmen anlegt, irgendwie, wer sowas mag, genau diese Rolle, die er irgendwie in mehreren Filmen schon so gespielt hat, der mag bestimmt auch diesen Film. Ich fand ihn auf alle Fälle sehr gut. Aber ihr habt den auch schon gesehen, oder?
Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber er steht auf meiner Liste und man hat ja sehr, sehr viel Gutes drüber gehört.
Ich glaube, bei mir liegt der auch daheim irgendwo rum.
Also bei dir liegt der auch daheim. Khalil, okay, kann ich verstehen. Ja, den letzten Film, den ich halt gesehen habe, ist The Expendables, aber da war ich quasi gestern im Kino, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir den jetzt irgendwie jetzt sofort besprechen sollen oder...
erzähl mal was dazu. Da,
ich bin der Einzige, der ihn bisher gesehen hat.
Ich nehme es mal an. Khalil?
Ich will ihn mir heute Abend anschauen.
Oh, okay. Also, dann kann ich dir sagen... Nimm auf alle Fälle irgendwie ein gekühltes, alkoholisches Getränk mit und mach dich auf eine Achterbahn gefasst. Also generell, ich habe den Film halt im UCI gesehen und was ich von Anfang an schon beeindruckend fand, der Film war halt irgendwie für einen Saal geplant, aber schon beim Bestellen hat man festgestellt, der Saal war in 0, nix ausverkauft und die haben noch einen zweiten Saal aufgemacht. Und auch der zweite Saal, in dem wir dann saßen, der war auch ausverkauft. Also bis in vorderste Reihe saßen die Leute. Und die Atmosphäre von dem, ich sag mal, hauptsächlich männlichen Publikum war auch sehr stadionartig. Also in vielen Szenen eher gegrölt und häufiger ging mal so das ein oder andere Raunen oder entzückte Aufschreien durchs Publikum, wenn halt die eine oder andere Szene...
Sag doch mal ganz kurz, wer da in dem Film überhaupt mitspielt.
Das ach ist so, ach, das, ich dachte, das wäre schon für alle super bekannt. Okay, also The Expendables ist der neueste Film von Regiewunder Sylvester Stallone, der auch die Story zu dem Film geschrieben hat. Es spielt mit Jet Li, den man vielleicht aus so Filmen kennt wie Kissing. Ich habe letzte Woche noch vorgestellt, aber ich habe den Namen schon wieder vergessen. Egal. Unter anderem spielt halt auch Dolph Lundgren mit und Mickey Rook, aber auch Jason Statham, den glaube ich jeder kennt als der Transporter. Eine etwas kleinere Rolle, aber trotzdem wird damit Werbung gemacht, haben Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger. In einer Szene sieht man sogar Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, oder in der einzigen Szene, in der sie auftauchen, sieht man Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone im gleichen Raum.
Das ist aber nicht zufällig ein Planet Hollywood Restaurant.
Nee, aber was ich daran lustig finde, ist, glaube ich, dass sie alle im Deutschen den gleichen Synchronsprecher haben. Aber das wollte ich noch vor der Aufnahme herausfinden, bin ich nur leider nicht mehr ganz dazu gekommen. Aber werde ich mal bis zur nächsten Folge ein bisschen herausfinden. Generell geht es um eine Söldnertruppe, die halt die Expendables heißt, was halt so viel heißt wie ersetzbar oder leicht ersetzbar, die halt unterschiedliche Söldneraufträge erledigen. Das dazu zählt halt Schiffsbesatzungen von Piraten zu befreien oder auch ungeliebte Diktatoren von südamerikanischen Kleinststaaten umzubringen. Und die gehen dabei halt nicht gerade zimperlich vor. Was macht diesen Film aus? Den Film macht hauptsächlich aus, dass er halt unglaublich brutal ist an vielen Stellen. Also das, was Sylvester Stallone schon vorgelegt hat mit Rambo 4, also John Rambo, mit den doch sehr brutalen Szenen, geht in The Expendables ab der ersten Minute sofort weiter. Also was da an Körperteilen rumfliegt und wie Leute aufgetrennt werden und Körperteile entfernt werden oder halt auch mit schierer Waffengewalt Sachen zerstört werden, das sieht man so nur noch selten im Film. Und gerade bei den brutalsten Szenen ging halt auch immer dieses zwischen schockiert bis erfreudigte Raunen durchs Publikum, was ich am Anfang schon erwähnt hatte. Man könnte jetzt ein bisschen in diese Story eintauchen. Es gibt halt in dieser Gruppe der Expendables ein paar Feindschaften, die auch zu ein paar Plot-Twists führen, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Sie werden halt angeheuert in der Hauptgeschichte des Films, um in einem südamerikanischen Kleinststaat die Regierung zu stürzen oder den ungeliebten General halt umzubringen. Das Ganze wird erschwert dadurch, dass sich Sylvester Stallone mehr oder weniger verliebt in die Tochter des Generals und deswegen auch eine emotionale Bindung an die ganze Sache hat. Im Hintergrund agiert so ein wenig das CIA und von einer großen Firma unterstützte, wie soll man das nennen, Interessensverbände, die halt das Leben dieser Bewohner der südamerikanischen Kleinststaates ein wenig zur Hölle machen, indem sie halt von ihnen verlangen, dass sie halt unter anderem Drogen anbauen. Das würde ich sagen, beschreibt den Film, glaube ich, sehr gut. Er ist erstaunlich gut. Man bekommt genau das, was man erwartet. Sehr viel Action, eine Menge an Explosionen, Autoverfolgungsjagd ist drin, markante Einzeiler und auch ein bisschen Selbstironie, was man bei so einem Film nicht ganz gerne sieht. Und ich kann ihn absolut empfehlen, wenn man denn sowas mag. Und natürlich 18 ist, denn der Film ist ab 18 und das nicht ohne Grund.
Also ich freue mich heute Abend auf den Film, weil es natürlich auch durchaus genau mein Kino ein bisschen, wenn man so will. Also Respekt, wer was da Sylvester Stallone auch zusammengetrommelt hat. Da fehlen im Endeffekt nur noch zwei Personen, dann wäre das Ganze perfekt.
Oh, Steven Seagal und Jean-Claude Van Damme.
Genau.
Wow. Also,
damit wäre es perfekt. Da gäbe es gar nichts mehr.
Nein, du hast noch jemanden vergessen, mein lieber Herr Gesangsverein.
Sag bitte nicht Chuck Norris.
Doch, genau.
Ja, klar.
Also besonders große Props gehen an Dolph Lundgren, der in der Rolle tatsächlich rausgehen muss als viele anderen in dem Film und schon ziemlich beeindruckend.
Gut. Das war also nochmal Expendables. Guckt ihn euch im Kino an. Carsten empfiehlt ihn euch. Wenn euch nicht gefallen hat, wisst ihr, bei wem ihr euch beschweren müsst.
Meine Güte, habe ich jetzt 30 Minuten am Stück gelabert.
Du kommst schon fast in Khalil.
Es tut mir leid.
Khalil! Die nächsten 30 Minuten gehören dir. Nein, fang mal an. Was hast du gesehen?
Aber sehr gern. Ich habe mir das letzte Mal eine ziemliche Überdosis an Mainstream- bzw. Remakes gegeben. Da habe ich jetzt doch mal wieder ein bisschen ein Konterprogramm gebraucht. Ich habe auch drei Filme jetzt rausgegriffen, wobei ich auch relativ viel mal gesehen habe die Tage. War gar nicht so einfach, das auszuwählen, aber okay. Also das erste, was ich gesehen habe, ist, möchte ich nennen, wegen einem relativ aktuellen Zeitbezug. Die meisten Podcast-Hörer werden das ja mitbekommen haben, dass Christoph Schlingensief, einer der meines Erachtens größten deutschen Kulturschaffenden, seinem Krebs erlegen ist. In dem Zusammenhang habe ich mir Ausländer raus Schlingensiefs Container angeschaut. Den habe ich nämlich bis dato nicht gesehen gehabt. Gleich mal eine Frage in die Runde. Hat den einer von euch gesehen?
Nee. Gibt es ihn bei Amazon?
Gibt es bei Amazon zu kaufen. Ist nicht ganz billig, aber lohnt sich durchaus. Vielleicht mal zur Handlung. Schlingensiefs Container, Ausländer raus, Schlingensiefs Container ist ein Kunst- und Filmprojekt aus dem Jahr 2000, was in den Rahmen der Wiener Kunstfestwochen gedreht worden ist. Das Konzept ist von Schlingensief selbst. Gedreht hat den Film allerdings Paul Poet. Da habe ich jetzt allerdings, gebe ich auch zu, nicht nachgeschaut, was der Mann sonst noch gemacht hat. Vielleicht mal auch generell, was das Projekt war. Also der Film ist aus dem Jahr 2000 und bezieht sich ein bisschen, ja, wie soll man sagen, da muss ich jetzt vielleicht geschichtlich ein bisschen ausholen. 2000 ist ja unter anderem die FPÖ, eine rechtspopulistische Partei in Österreich an die Macht gekommen.
Beziehungsweise die Partei?
Genau. Die zweitstärkste Partei in Österreich geworden. Und ja, die FPÖ, ich werde jetzt gar nicht groß eingehen auf das Fremdenfeindliche, was aus der Ecke kommt. Jedenfalls hat es Christoph Schlingensief als Aufhänger genommen, um ein Kunstprojekt durchzuziehen. Und zwar hat er vor der Wiener Oper Container aufgebaut, in die er so Kandidaten reingesteckt hat, Asylbewerber, die ähnlich wie bei Big Brother durch tägliche Abstimmungen über eine Internetseite rausgewählt werden konnten. Zudem hat Schlingensief diesen Container noch garniert mit Sprüchen von der Wahlplakaten der FPÖ, wie Stopp dem Asylmissbrauch, eine FPÖ-Fahne war auf dem Dach mit der Aufschrift Ausländer raus und so weiter. Ich meine, das war natürlich in der Stadt Wien ein Dorn im Auge natürlich. Und man muss auch sagen, wenn man sich die Doku anschaut, die dann das gesamte Projekt eben dokumentiert, es ist schon haarsträubend, wie da zum Teil die Reaktionen mehr oder weniger sind. Also der Film begleitet nicht nur jetzt das Projekt, sondern es werden auch Positionen von verschiedenen Leuten dazu noch erklärt. Also unter anderem ist auch eine Dame von der FPÖ dabei, die für die das natürlich keine Kunst war, sondern nur reine Provokation. Also teilweise muss ich echt sagen, ist einem da wirklich schlecht geworden, wenn man gesehen hat, wie die Leute zum Teil auf die Container einfach reagiert haben. Also Schlingensief ist ja wirklich auch durchaus ein Provokateur. Der hat sich dazu noch mit einem Megafon auf die vor die Container gestellt und auch regelmäßig irgendwelche Wahlkampfparolen der FPÖ zum Besten gegeben, beziehungsweise teilweise sich auch Diskussionen mit den aufgebrachten Wienern gegeben, für die das natürlich ein Schandfleck war. Das ist allerdings durchaus eine real existierende Problematik angegangen ist. Das wollten die wenigsten sehen. Ist natürlich auch viel schlimmer, wenn in der Kunst- und Kulturstadt Wien irgendwelche Container aufgebaut werden. Da tut es auch nichts zur Sache, dass solche Container tatsächlich in jedem, also auch bei uns zu finden sind, wo Asylanten quasi auf ihre Abschiebung warten. Jedenfalls war das vorrangige Ansehen, was Schlingensief damit ausdrücken wollte, wie stark Fremdenfeindlichkeit in westlichen Kulturen nach wie vor verbreitet ist. Allerdings muss man fairerweise auch sagen, hat sich durchaus auch die linke Szene irgendwo ein bisschen blamiert mit dem Projekt, weil da gab es unter anderem dann auch eine Protestaktion der Linken, wo die armen Asylanten dann aus dem Container befreit worden sind. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, ob die nicht ganz verstanden haben, was Schling sie eigentlich damit ausdrücken wollte. Aber okay. Jedenfalls, wer sich für die Themen Rassismus im Alltag interessiert und auch für den Mann Schling sie, dem kann ich die Doku wirklich nur ans Herz legen. Vor allem, da die Thematik für mich zumindest brandaktueller ist als denn je. Also zumindest, wenn man sich die Feuilletons der Zeitungen in den letzten Tagen anschaut. Ja.
Okay.
Noch Fragen oder von euch?
Nee, zum nächsten Film. Also ich habe mir gerade in dieser Sekunde bestellt, übrigens bei Amazon.
Nur so am Rand. Das nächste ist wieder eine Doku. Also zurzeit habe ich es auch mit den Dokus. Ich gebe es wirklich zu. Hearts of Darkness, A Filmmaker's Apocalypse von Eleanor Coppola. Bei dem Namen Coppola, da klingen ja hoffentlich bei euch was im Kopf, oder?
Da gibt es einen Francis Ford.
Gibt es genau. Da nicht sogar noch eine Tochter, die halt Lost in
Sophia Transition Coppola, hat? Genau. Ah. Eleanor Coppola ist die Frau von Francis Ford Coppola. Und A Filmmaker's Apocalypse handelt, wie man vielleicht auch denken kann, von dem Film Apocalypse Now, beziehungsweise ist es eine Dokumentation, die Eleanor Coppola gedreht hat während den Dreharbeiten zu Apocalypse Now über quasi die Entstehung des gesamten Films. Vorab vielleicht eine Sache, ich bin ein unglaublich großer Fan von Apocalypse Now. Ich zähle den tatsächlich zu meinen absoluten Top 10 Filmen und für mich ist Apocalypse Now auch wirklich wahrscheinlich der Antikriegsfilm überhaupt. Wer sich mal ein bisschen mit dem Film beschäftigt hat, gerade deswegen ist die Doku auch sehr interessant, der weiß, dass es Dreharbeiten waren, die direkt aus der Hölle kamen, weil es war unfasslich, was da eigentlich alles passiert ist. Von der Tatsache, dass das Budget explodiert ist, über die Tatsache, dass Martin Sheen, der Hauptdarsteller, während den Dreharbeiten einen Herzinfarkt bekommen hat, ein Taifun, der das Setgelände zerstört hat, ein Marlon Brando, der sich in keiner Weise auf irgendwas vorbereitet hat und da auch noch Druck gemacht hat. Also es ist wirklich eine unfassbar spannende Doku, vor allem weil die Eleanor Coppola teilweise auch Szenen gedreht hat, wo Francis Ford Coppola nicht klar war, dass seine Frau da mitdreht. Also es entbehrt nicht einer gewissen Komik, wenn sich Coppola darüber auslässt, dass sein Hauptdarsteller erst dann krank ist, wenn er sagt, dass er krank ist. Und also wirklich, wirklich richtig spannende Doku, wo man aussieht, dass, was auch spannend ist, wie der ganze Film entstanden ist. Da spoilere ich jetzt auch was aus der Doku. Es war zum Beispiel so, dass Coppola eigentlich während den gesamten Dreharbeiten keinerlei Schluss für den Film hatte. Und der Schluss eigentlich wirklich tatsächlich, was eigentlich echt im Film unüblich ist, quasi zum Schluss der Dreharbeiten entstanden worden ist. Und dass auch teilweise Coppola beziehungsweise auch wenig nach Drehplan gearbeitet hat, sondern viel improvisiert hat. Er war ja unter anderem auch Co-Autor der Geschichte. Vielleicht auch noch ganz kurz dazu eine Anmerkung. Apocalypse Now beruht auch lose auf einem Buch von Conrad, Im Herz der Finsternis. Deswegen wahrscheinlich auch der schön gewählte Titel von Frau Coppola, Hearts of Darkness, A Filmmaker's Apocalypse. Absolut sehenswert. Also eine der besten Making-of-Film-Dokus, die ich mir bisher anschauen durfte. Ihr habt vielleicht noch eine Frage dazu?
Nee, ich bin jetzt schon gespannt auf den nächsten Film.
Dann, bevor ich den nächsten Film vorstelle, noch ein kleiner Tipp an die DVD-Sammler und Blu-ray-Sammler da draußen, dass ihr euch nämlich nicht so ärgert wie ich. Bei mir kam die Doku vor ungefähr 14 Tagen mal an, bei Amazon.com bestellt. Was ich dummerweise übersehen habe, ist, dass im Oktober so circa die absolut ultimativste Fassung von Apocalypse Now auf den Markt kommt. Leider bisher nur in den USA. Ich bezweifle auch, dass es die Blu-ray nach Deutschland schafft, da in Deutschland das mit den Rechten teilweise ein bisschen kompliziert mal wieder ist. Jedenfalls findet man in der Blu-ray-Packung nicht nur Apocalypse Now, sondern auch die erweiterte Fassung Apocalypse Now Redux, die über eine halbe Stunde länger ist. Man findet diese Doku, von der ich gerade gesprochen habe, und auch das allererste Mal Apocalypse Now unterlegt mit einem Audiokommentar von Francis Ford Coppola. Dazu noch Tonnen von Extras. Also ich hoffe wirklich, dass die Box code-free sein wird. Ansonsten, und das ist mein purer Ernst, werde ich mir deswegen nur einen US-Blu-ray-Player kaufen.
Okay.
Warum nicht? Das
ist beeindruckend.
Bitte?
Das ist beeindruckend, sagte ich.
Ja, aber ich muss wirklich auch sagen, also es gibt wenig Filme, wo bei mir so hängen geblieben sind wie Apocalypse Now, und die Doku hat das Ganze nur noch vertieft. Also vielleicht auch, wie gesagt, man sieht da Dinge, wo man einfach weiß, das ist jetzt nicht, also die meisten Filmmaking-Offs sind ja eher, wie soll man sagen, ja, Produkt-Pair im besten Sinne, wenn man so will. Aber da, wenn man halt sieht, wie ein Coppola und Martin Sheen wirklich so weit treibt, dass er in Tränen ausbricht oder Martin Sheen spontan im Suff eine Spiegelscheibe einschlägt, was nie so gedacht war bei den Dreharbeiten, und dann blutüberströmt meint, dreh ruhig weiter, das ist einfach beeindruckend. Method Acting.
Ja. Nächster Film, bitte.
Okay. Ja, der nächste Film, oh je. Da habe ich mir was ganz Heftiges rausgesucht. Ich hatte das Vergnügen, durch einen befreundeten Journalist wahrscheinlich einen der umstrittensten Filme in diesem Jahr zu sehen, bei dem vorab vielleicht bisher noch nicht raus ist, ob es tatsächlich einen Verleih geben wird, der sich traut, das Ding auf den Markt zu werfen. Er läuft jetzt meines Wissens bald in Hamburg auf einem Filmfestival. Aber soweit ich jetzt informiert bin, sind die Rechte von dem Film nach wie vor nicht verkauft worden. Die Einkäufer in Cannes sind zum großen Teil davon ausgegangen, dass es sich hier um einen unverkäuflichen Film handelt. Die Rede ist von A Serbian Movie, aka A Serbian Film. Habt ihr davon schon mal irgendwas gehört?
Also alles, was ich davon gelesen habe, hat mir gereicht, um zu wissen, dass ich den Film nicht gucken muss, weil er mir einfach zu heftig ist.
Also ich habe auch halt nur darüber Texte gelesen und den Wikipedia-Eintrag mir mal durchgelesen. Und ich habe ja so ein Problem mit irgendwie zu ernst zu nehmenden Horrorfilmen.
Also ich vielleicht mal ganz kurz was zur Handlung. Ein Ex-Pornodarsteller, der mit seiner Frau und mit seinem Sohn sehr zurückgezogen lebt, hat im ehemaligen Jugoslawien, also im vom Bürgerkrieg geprägten Ex-Jugoslawien, große finanzielle Probleme. Und bekommt durch eine ehemalige Arbeitskollegin von ihm das Angebot, gegen eine enorme Summe einen künstlerischen Pornofilm, hallo Philipp, zu drehen. Ja. Einzige Bedingung ist, dass er das Drehbuch vorher nicht lesen darf und tun muss, was der Regisseur am Set sagt. Und der hat, sagen wir mal, schon sehr, sehr ungewöhnliche Ideen für den Anfang. Das Ganze entpuppt sich, je weiter der Film geht, als Dreh eines Snuff-Films, der von Schwerreichen mehr oder weniger in Auftrag gegeben wird. Und der Protagonist, der Hauptdarsteller, der da durchaus einige Zweifel hat, wird unter anderem durch den Wunsch, für sich und seine Familie irgendwo den Lebensstandard zu erhalten, weitergetrieben, beziehungsweise greifen die Macher des Films dann auch auf chemische Hilfsmittel zurück, die quasi den Darsteller antreiben, noch mehr zu gehen. Also mehr möchte ich eigentlich auch zur Handlung würde ich nicht sagen, weil dass sich das Ganze als Snuff-Film rausstellt, das ist meines Erachtens bei der Beschreibung noch eine ziemlich harmlose Untertreibung. Während der Film in den ersten 45 Minuten eigentlich noch in Anführungszeichen sich relativ normal gibt, dreht er nach 45 Minuten wirklich an der Schraube, dass man Szenen zu Gesicht bekommt, die selbst hartgesottenen Martyrs oder Zuschauer wirklich schlucken lassen, dass man eigentlich nur noch fassungslos vom Fernseher sitzt und sich sagt, was habe ich mir da eigentlich gerade angeschaut? Wie weit darf ein Filmemacher gehen, wenn er Tabus brechen möchte? Ich könnte es mir jetzt sehr einfach machen und sagen, kranke Scheiße gehört verboten. Oder das Gegenbeispiel, Kunst darf alles, von daher ist das legitim. Ich habe mir echt lange überlegt, was für ein Urteil ich über den Film lassen soll. Ich verstehe die eine als auch die andere Seite. Und es ist auch das Schlimme an dem Film, er ist bis zu einem bestimmten, also was man dem Film auf keinen Fall vorwerfen kann, ist, dass er billig gedreht ist und nur diese Gewaltszenen im Fokus stehen. Also
aber ganz kurz, Einwand, das ist jetzt was, diese Kunst darf alles oder gehört verboten, ist ja jetzt gar nicht so interessant, weil das ist ja eher eine Sache, die das Gesetz oder was auch immer, was ich, ja, ich bin sowieso kein Freund von Verboten, die Frage, die mich viel mehr interessiert ist, hat er dir gefallen oder nicht?
Da wollte ich gerade drauf hinaus, Philipp. Das kommt nicht oft vor, dass ich das sage. Also ich habe vielleicht 4, 5 Filme, wo ich das sagen würde, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das Schlimme ist, dass der Film eigentlich gut gemacht ist und intelligent gemacht ist. Und man kann den Film durchaus auch als Kommentar auf den vom bürgerkriegsgeprägten Ex-Jugoslawien sehen, wo Menschen auch durchaus bereit sind, um ihren Mittelstand zu erhalten, für schlimme Dinge bereit sind. Die Bilder sind mir, und das muss ich ganz klar sagen, selbst als Ultra-Gorehound sind mir die Bilder, die ich in dem Film zu Gesicht bekommen habe, die letzte halbe, dreiviertel Stunde, einfach zu heftig. Aber auf der anderen Seite hätte ich mir in den 70er Jahren die 120 Tage von Sodom angeschaut und hätte mich auch nicht mit dem Faschismus beschäftigt, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, oh Schund. Also es ist auf alle Fälle ein unglaublich unbequemer Film. Für mich stellt sich nach wie vor die Frage, ob es wirklich sinnvoll war, dass der Regisseur so an der Gewalt, Gore, Pornografie, Schraube gedreht hat. Von daher, also das ist jetzt echt vielleicht doof, aber ich kann dir nicht sagen, ob es ein guter oder ein schlechter Film ist. Ich glaube, man muss sich da wirklich selbst ein Bild drüber machen. Wobei, und das betone ich nochmals, wenn man Gelegenheit hat, den auf dem Festival zu sehen, dann sollte man es mal machen. Aber wirklich von mir eine Vorwarnung, es ist extrem harte Kost. Extrem harte Kost, wo ich wirklich auch teilweise sagen muss, wenn man mich persönlich fragt, das hätte der Film vielleicht gar nicht gebraucht.
Okay. A Serbian Movie oder A Serbian Film war das, und ob er ihn gut oder schlecht fand, das weiß er nicht.
Das ist aber wirklich schwierig, Philipp. Wirklich, ich habe mich die letzten, die letzten 2, 3 Tage wirklich gefragt, wie ich den Film finden soll. Wie gesagt, wenn es jetzt ein reiner Film wäre, der nur davon leben würde, dass er Gore und Gewalt macht, hättest du von mir hier ganz klar gehört, Scheiße, muss man sich nicht antun. Aber das ist er eben nicht. Also nicht nur. Und ich werde mir vielleicht mit viel zeitlichem Abstand nochmal anschauen, zumindest das nächste halbe, dreiviertel Jahr bis Jahr werde ich nicht das Bedürfnis danach haben, auf keinen Fall. Und ich kann es nur noch mal betonen, ob man den Film irgendwo in der Videothek stehen sieht, ich bezweifle es, weil es Szenen in dem Film drin gibt, die definitiv strafrechtlich auch mehr als bedenklich sind.
Also hier wird es den hundertprozentig ganz normal zu kaufen geben, da bin ich fest von überzeugt.
Es gibt in dem Film 2, 3 Szenen, die ganz klar gegen den Paragraph verstoßen, wo eigentlich selbst der Besitz des Filmes schon strafbar ist.
Ja, aber ich rede von Holland. Also,
ach so, okay. Okay. Also ich kann dir nur empfehlen, Philipp, gucken dir vielleicht wirklich mal
an. Ich guck mir nicht. Also ich habe die Beschreibung mancher Szenen muss ich mir als Vater nicht angucken. Ich sage auch gar nicht damit, dass ich den Film, dass es ein schlechter Film ist. Aber ich weiß, dass ich an sowas keinen Gefallen finden werde. Und deswegen schütze ich meine Seele und gucke ihn mir nicht an.
Also ich kann es auch wirklich verstehen unter deinem Gesichtspunkt, Philipp. Ohne Witz. Aber Carsten, irgendein Interesse geweckt oder sagst du auch, nee, brauche ich nicht?
Ja, also ich habe halt das Problem, was ich halt mit sehr extremen Horrorfilmen habe, ist halt das. Mich erinnert also von deinen Ausführungen, dass das halt nur sich, dass das Superreiche sich diesen Film nur kaufen könnten. Allein bei solchen Story-Einbindungen, so einen ähnlichen Hintergrund gab es ja auch bei Hostel, wenn ich mich nicht ganz irre. Irgendwie verliere ich dann beim Gucken, das kann ich jetzt schon mehr oder weniger prophezeien, verlasse ich diese Welt. Also wenn ich ja sonst einen Film mir angucke, was auch immer, dann bin ich ja irgendwie Teil dieser Welt als Beobachter und akzeptiere die Regeln, die da spielen. Und häufig wird dann halt durch bestimmte Aktionen oder so, verlasse ich die Welt und betrachte das Ding dann nur noch als Film. Also dann sind die Leute, die da für mich rumrennen, Schauspieler, und dann frage ich mich, wie wurde das gemacht und was wird wohl als nächstes passieren und so weiter und so fort. Und das passiert mir bei Horrorfilmen halt relativ schnell, wenn sie halt völlig abstrus sind von Sachen ausgehen, die man ganz einfach nicht glauben kann. Als Beispiel dafür halt, dass es ein Hotel gibt, in denen reiche Leute vorbeifahren können, um Leute brutal umzubringen, halte ich immer noch für Quatsch. Aber darüber kann man sicherlich streiten. Und dass es irgendwie ein Filmproduzenten gibt, der gegen sehr viel Geld abstruseste Filme dreht, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es dafür wirklich einen Markt gibt. Was da auch irgendwie mitschwimmt, ist, dass Superreiche sich so gelangweilt sind von ihrem normalen Leben, dass sie schon zu Mord und Totschlag und Perversion zurückgreifen müssen, um irgendwie noch Gefallen an Sachen zu finden. Was ich ehrlich gesagt nicht ganz immer so glauben kann, aber oder was ist das für eine Formulierung? Was ich ganz einfach nicht glaube. Und deshalb,
ich kann dir das übrigens auch bestätigen.
Ja, okay. Also was ich dazu sagen kann, wenn ich bei dir bin, Khalil, und du sagst ja hier, guck dir das mal an, dann setze ich mich gerne dazu und gucke ihn mir mit dir an. Aber dass ich aktiv mir den Film irgendwie in der Videothek ausleihe oder ins Kino dafür gehe oder mir ihn bei Amazon kaufe, wird vermutlich nicht passieren. Also und zwar nicht, weil ich dann irgendwie denke, oh, da werden irgendwelche Grenzen gesprengt, sondern weil ich glaube, ganz einfach zu wissen von vornherein, dass ähnlich wie bei Hostel, ich nach 15 Minuten denke, doof, wann ist das eigentlich vorbei?
Also vielleicht, weil du jetzt den Hostel-Vergleich gebracht hast, noch wirklich eine kleine Anmerkung. Dieser Aufhänger von wegen reicher Film, man dreht für reiche Leute einen Film, das ist nicht ansatzweise so wie in Hostel, also wo das wirklich absolut absurd ist. Ich sag nur, eine Jugendherberge voller hübscher osteuropäischer Damen, okay, braucht man. Also das ist da nicht so, sondern das ist wirklich eher ein Kommentar, der auf ein Ex-Jugoslawien abzielt. Auch zum Teil die Grausamkeiten, die da passiert sind. Also, aber wie gehabt, meine Empfehlung, wenn man so will, wer wirklich filminteressierter ist und hartgesottener Mensch, der kann sich wirklich anschauen. Dem Rest kann ich nicht wirklich den Film ans Herz legen. Also da würde ich sagen, nee, lass es mal gut sein. Das gehört zu den Filmen, die man sich nicht angeschaut haben muss.
Okay, die man sich nicht angeschaut haben muss. Jetzt, ich muss jetzt echt Gas geben, sonst haben wir weit über eine Stunde und sind noch nicht mal über die Filme hinweg. Aber ich will mir trotzdem die Zeit nehmen. Du warst ja fertig, ne, Khalil?
Ja, ich war fertig. Okay. Ich war sowieso schon wieder viel zu lang, ich weiß.
Ja, aber hallo. Wenn das auf alles von dir zutreffen würde, dann wäre ja das Problem gelöst. Aber das ist ja eine Koexistenz der Gegensätze.
Ah. Schön.
Das war doch eine herrliche Formulierung, oder?
Ja, und auch tolle Überleitung.
Genau. Und zwar, kennt ihr das, ihr zwei, dass ihr einen Traum habt, in dem ihr euch fürchterlich in irgendjemand verliebt und ihr wacht auf und es dauert ein bisschen, bis ihr merkt, dass es entweder die Person gar nicht gibt oder ihr ja gar nicht mit der Person zusammen seid und ihr ein bisschen denkt, ach schade, kennt ihr das?
Meine Seele ist ein kalter Stahlblock. Gefühle für Liebe sind nicht mehr möglich. Deshalb nein, ich kenne es nicht.
Da, okay. meine Frau sich das jetzt mal anhören wollte, meine Antwort. Nein, Schatz, ich denke natürlich immer nur an dich.
Okay, ich für meinen Teil, also ich kann ja auch von der Zeit vor meiner Frau sprechen, aber auch nach meiner Frau, also auch während meiner Frau. Ich hab das.
Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus.
Nein, ich kann mich noch erinnern, also wirklich eine klare Erinnerung, dass ich, als ich vielleicht 10 war, einen Traum hatte, wo ich ein Mädchen kennengelernt habe und mit ihr rumgeknutscht habe. Und dann bin ich morgens aufgewacht und ich war so enttäuscht und ich habe noch auf der Autofahrt zur Bahn, als mein Vater mich zum Angebracht hat, ich sagte, das ist so schade, ich habe jetzt eine Frau und die gibt's gar nicht. Und ich habe das immer mal wieder im Leben, kennt ihr das echt nicht? Also ich finde es noch viel bizarrer übrigens, wenn man dann so eine alte Freundin oder eine Klassenkameradin oder so jemand, wo man an sowas nie denken würde und da hat man voll den heftigen, und ich rede jetzt nicht von feuchten Träumen, sondern ich rede wirklich von so Liebesträumen, und da wacht man auf und dann, also ich hatte das teilweise auch schon so mit Leuten, die ich total scheiße fand und die im Traum dann auf einmal total cool waren und am nächsten Tag habe ich dann in der Schule gemerkt, die ist ja doch scheiße. Kennt ihr das?
Ja,
natürlich. Ich kann nur sagen, ich war auf der gleichen Schule wie Thilo Sarrazin. Klammer auf, kein Witz, Klammer zu. Da gab es keine Liebe.
Okay. Übrigens, da müssen wir mal ein längeres Gespräch führen.
Okay.
Das hört sich ja danach an, als könntest du den einen oder anderen Psychologen schwer reich machen, so emotional abgestumpft, wie du bist. Aber das, wovon ich eben sprach, passiert. Ich habe übrigens nur ältere Filme gesehen diese Woche, aber es gibt ja dann öfter auch mal jüngere Zuhörer, die sich freuen, dass sie den einen oder anderen Film verpasst haben. Und zwar, dies passiert dem Schauspieler Martin Freeman, beziehungsweise dem Charakter, den er darstellt, in dem Film The Good Knight. Und Knight, nicht der Ritter mit K-N, sondern The Good Knight wie die gute Nacht. Und Martin Freeman kennen einige vielleicht von dem mittelmäßigen Film Per Anhalter durch die Galaxis, aber sicher doch einige von seiner großartigen Performance in Office, der englischen Version von Office, der Originalversion. Dann spielt noch mit Danny DeVito Penelope Cruz. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich Penelope Cruz ein geiles Missstück finde?
Das musst du nicht extra erwähnen. Das
okay. Simon Pegg spielt mit, den kennen sich ja alle aus Shaun of the Dead oder Run, Fat Boy, Run. Und Gwyneth Paltrow, muss ich glaube ich auch nicht zu sagen. Der Hauptprotagonist ist ein ehemaliger Rockstar, der irgendwie von seinem Geschäftspartner Simon Pegg so ein bisschen unten gehalten wird. Er hat einen Job, in dem er nicht wirklich glücklich ist, weil er praktisch Scheiße produzieren soll für irgendwelche Werbeclips und seine künstlerische und kreative Ader nicht ausleben kann. Und er ist verheiratet mit oder zusammen mit Gwyneth Paltrow und führt ein sehr unglückliches Leben. Also sie sagen sich jeden Abend, ich liebe dich, und teilweise streiten sie sich vorher, legen sich ins Bett und dann ist so, da merkt man, dass das so purer Automatismus ist, so ich liebe dich, gute Nacht. Und eines Nachts träumt er dann eben von Penelope Cruz. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass Penelope Cruz ein geiles Miststück ist?
Ja, ich hoffe, du guckst ja dann den Film an hier mit, wo sie auch mitspielt.
Okay, gut, den gucke ich mir auf jeden Fall an. Ja. Aber auf jeden Fall verliebt er sich, wacht auf und ist total von der Rolle. Also mir kam das nicht unbekannt vor, ich hatte das schon immer wieder mal. Und bei ihm ist es dann aber so, dass er nicht, wie ich jetzt, im Laufe des Tages oder einer Stunde merkt, es war ja nur ein Traum. Und ach, was bin ich glücklich mit meiner Freundin, also wie in meinem Fall, sondern er möchte unbedingt wieder von ihr träumen. Er ist total obsessed von dieser Gestalt, die er in den Träumen gesehen hat. Und siehe da, am nächsten Tag träumt er wieder von ihr. Da er sich dann für dieses Klarträumen oder luzides Träumen interessiert, besucht er einen Workshop, der gegeben wird von Danny DeVito, der einem eben Tipps gibt, wie man am besten seine Träume steuern kann. Also bewusst träumen kann, was man möchte. Und er wird immer fanatischer, also er fängt an dann, weil er öfter aus diesen schönen Liebesszenen rausgerissen wird, sein ganzes Schlafzimmer zu verdunkeln und diese komische schalldämmende, dunkle Watte anzubringen, also diesen Schaumstoff, den man aus Studios kennt. Und sein gesamtes Schlafzimmer sieht dann auch irgendwie aus wie eine Gummizelle. Seine Frau versteht die Welt nicht mehr und da sie sich sowieso nur streiten, geht sie für irgendeinen Job nach Übersee und er ist alleine und freut sich eigentlich drauf, dass er nur noch schlafen kann. Und er hat dann eigentlich, ist die Traumwelt für ihn eine begehrenswertere als die echte Welt. Eines Tages jedoch läuft er durch die Stadt und sieht auf einmal auf einem Bus die Penelope Cruz. Und er spricht mit seinem Arschlochfreund, diesem Simon Pegg, der übrigens eine sehr lustige Rolle spielt. Er sagt dann, ja, wahrscheinlich kommt sie nicht aus deinem Traum, sondern du hast die irgendwann mal zufällig gesehen, dieses Plakat oder diesen Bus. Und das hat sich in deinem Unterbewusstsein festgesaugt, ohne dass du es gemerkt hast. Und jetzt ist es halt so. Und dann will der Simon Pegg ihm Gefallen tun, weil er merkt, wie sehr er doch in dieses Gesicht verliebt ist. Und heuert die Penelope Cruz, also diesen Charakter, den sie spielt, dieses Model, heuert er an für einen Werbeclip. Und somit hat er die Chance, sie kennenzulernen und danach auf der Aftershow-Party mit ihr auszugehen. Weiter möchte ich nicht erzählen. Ich finde, der Film ist jetzt ein sehr ruhiger, teilweise auch so ein bisschen schwerer Film. Es ist immer ein bisschen regnerisches Wetter. Ich meine, er spielt auch, glaube ich, in England. Aber ich finde diese Thematik, dass man sich im Traum in jemanden verliebt, finde ich total faszinierend. Und ich finde auch dieses luzide Träumen ist ein interessantes Thema. Und wer das auch interessant findet, der kann sich den Film mal zu Gemüte führen. Es ist jetzt weder eine, der Humor lebt eher von so One-Linern oder skurrilen Aktionen, also es ist eher ein satirischer Humor, als dass irgendwelche großen, lustigen Gags mit Hau drauf Lachern da den Ton angeben. Und ich kann den Film eigentlich doch empfehlen, aber wie gesagt, es ist eine Tragikkomödie in dem Sinne, weil es ist die ganze Zeit eine sehr düstere Stimmung in diesem Leben dieses eigentlich Verlierers, Martin Freeman. Hat den irgendjemand von euch gesehen, zufällig?
Leider gar nicht.
Leider nein.
Aber was ich interessant finde ist, Moment, von wann war der Film?
Puh, keine Ahnung.
Also ist er jetzt aktuell, oder?
Kann nicht sein, weil ich habe ihn mir, glaube ich, bei Amazon aus der Sparte Filme unter 3 Euro bestellt. Ja, aber so alt kann er auch noch nicht sein, weil dieser Martin Freeman eigentlich mit The Office, glaube ich, erst seinen Durchbruch hatte. Also ich nehme an, dass er in den letzten 10 Jahren gedreht wurde.
Na, okay, denn sonst hätte ich mich gedacht, ach komisch, jetzt gibt es plötzlich Inception und direkt danach plötzlich wieder sowas so in der Traumwelt ähnlich angesiedeltes.
Aber es ist wesentlich weniger abgefahren und er hat auch nicht eine so eine Kontrolle über die Traumwelt, wie man jetzt in Inception das kannte, sondern er träumt halt und er ist schon froh, wenn sie in dem Traum vorkommt. Und ich fand auch das Ende war sehr überraschend und man sollte ihn sich angucken, finde ich dann doch jetzt. Dann habe ich einen Film mal wieder gesehen, also zum zweiten Mal gesehen, einfach um, und ich muss sagen, ich habe mich prächtig entertained, und zwar von einem ziemlich unbekannten italo-amerikanischen Regisseur namens Martin Scorsese. Und zwar heißt der Film Casino. Spielen auch nur unbekannte Schauspieler mit. Der eine heißt Robert. Und dann spielt noch eine Sharon mit und ein Joe.
Ich glaube, der liegt hier auch irgendwo auf einem Stapel.
Du hast du noch nicht gesehen?
Nee, habe ich noch nie was davon gehört.
Ah, okay, ich dachte schon. Du scherzt mit. Ich dachte schon, jetzt geht's aber los. Also Robert De Niro, Sharon Stone und Joe Pesci, Casino, erzählt die Geschichte eines jüdischen Mafia-Kollegen, der mit der irgendwann nach Las Vegas kommt und da im großen Casino-Business mitspielt und sein Mafia, ehemaliger Mafia-Kumpel aus alten Zeiten kommt dann auch und will aber auch natürlich in Las Vegas mitverdienen und außerdem spielt da noch Sharon Stone eine durchtriebene, Prostituierte bisschen, aber eigentlich auch mehr so eine, die sich gerne aushalten lässt und die sich praktisch von ihm überreden lässt, ihn zu heiraten, weil sie sagt, ich liebe dich nicht und er sagt, ja, aber ich sorge doch für dich und du kriegst Geld und was weiß ich was und das reicht ihr dann auch und sie spielt eine Pain in the Ass Braut allergrößter Güteklasse und das Schöne ist, einfach wieder Scorseses Handschrift zu sehen. Es ist einfach, ich finde, es gibt so ein paar für mich so Scorsese-Shots in diesen Mafia-Filmen, oder es muss nicht mal ein Mafia-Film sein, die ich liebe. Und zwar schafft Scorsese unglaublich anstrengende oder komplizierte Sachen herrlich zusammenzufassen. Nämlich, wenn er erklären will, wie ein bestimmtes Mafia-System funktioniert, also ob das jetzt Mafia oder Casino oder was weiß ich was ist, dann lässt er jemanden aus dem Off erzählen und dann kommt meistens eine Musik aus dieser Zeit und dann kommen manchmal Kameraschwenks durch das Casino zu den Leuten, was da gemacht wird und auch so ein klassischer Scorsese-Shot ist, dass dann irgendeiner so richtig übel zu Brei getreten wird und dann irgendwann das Bild einfach stehen bleibt und dazu dann noch irgendein lässiger One-Liner gebracht wird. Und es ist einfach eine Freude zu sehen, der Mann hat so eine tolle Handschrift und so eine schöne, angenehme Art, solche Geschichten zu erzählen. Und man hat bei ihm auch irgendwie das Gefühl, so wie er das erzählt, ist es extrem nah an der Wahrheit dran. Ich weiß nicht, ob Scorsese jetzt Kontakte zur Mafia hat oder mit seine besten Kumpels dabei sind, weil er eben extrem viele Filme gemacht hat, die sich da ansiedeln. Aber es ist für mich, also Goodfellas war ja so auch so eine Geschichte, es ist einfach eine Freude, diesen Film zu gucken. Und Robert De Niro und vor allem auch Joe Pesci, der wieder die Ausgeburt des Teufels ist im Grunde, spielen so überzeugend und es bringt einfach Spaß, den Film zu gucken, der dann doch eine ziemliche Überlänge hat und trotzdem fühlt man sich zu keiner Zeit gelangweilt oder dass man sich da durchkämpfen müsse.
Ich verwechsel,
Erzähl, ja?
Nee, also ich verwechsel immer Goodfellas und Casino so ein bisschen, da bin ich mir nie so ganz hundertprozentig sicher.
Also als kleine Hilfe,
ja.
Casino spielt in einem Casino.
Ach so, ja, danke.
Vegas und da geht's um unter anderem Leute, die versuchen da zu betrügen.
Und Dollars.
Genau, und Goodfellas geht es eben mehr um Ray Liotta und seinen Weg vom Nobody zum großen Mafiamann.
Ah, okay, ja, ich glaube dann, denn häufig, gerade bei Scorsese-Filmen, wo ich mir übrigens immer gerne vorstelle, dass wenn in Italien irgendwie zwei Italiener in so einem Café sitzen und der eine verschüttet dann irgendwie den Zucker oder so, dass er dann so kurz sagt, Scorsese. Aber egal.
Was ich mich übrigens frage, ist, ob wenn dann irgendwo, also erstmal, dass die Mafia-Leute, also ihre Arbeitsplätze, also ihre Häuser sind immer total geil kitschig eingerichtet, aber dass die sich dann immer in irgendeiner Küche oder einem Gemüseladen oder irgend so einem Scheiß treffen und da auch die ganze Zeit sitzen und dann gibt's immer einen, der so redet.
Vielleicht mal ein kleiner Bezug zur Realität. Zumindest bei einem der größten Drogenbosse in Kolumbien war es auch so, dass der bis zu seinem Ende quasi als Bauer gelebt hat, mehr oder weniger.
Ja, also übrigens, also in Italien ist es so, dass die großen Mafia-Bosse sich ganz oft, habe ich mal in der Doku gesehen, ewig lang vor der Polizei verstecken. Und zwar so weit, dass man sich fragen könnte, ob es nicht praktischer wäre, sie gehen in den Knast, weil da können sie zumindest in der Zelle sitzen und kriegen Essen, weil diese Mafia-Bosse sich immer irgendwo in den Bergen oder in den Wäldern verstecken und dann kommt da einmal pro Tag oder pro Woche einer hoch und bringt denen was zu essen. Also die leben da echt so ein Robin Hood-Leben ohne irgendwelchen Luxus und Komfort und naja, gut. Super Film, ich habe den beide gesehen, also Carsten ist sich nicht sicher, beziehungsweise weiß nicht, welcher der Filme es ist, die in seinem Köpflein rumschwirren. Und Kalil findet es doch wahrscheinlich auch einen guten Film, nehme ich mal.
Also ja, mir fällt es relativ...
Ich finde ihn super.
Also mir fällt es relativ schwer, also weil Goodfellas ja auch schon gefallen ist, welcher von beiden der bessere ist. Weil es sind beides unglaublich geile Filme und was du auch angesprochen hast mit den Shots von Scorsese, dazu noch natürlich die Besetzung, die immer super gewählt ist bei beiden Filmen. Also auf alle Fälle auch ein absolutes Meisterwerk von dem Mann.
Und Carsten wollte gerade noch was sagen.
Ja, also ich finde ihn auch auf alle Fälle super. Und zwar ist es halt so, dass gerade bei Martin Scorsese-Filmen ich mir häufig nur einzelne Situationen merke. Und deshalb habe ich halt auch manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten, diese Filme auseinanderzuhalten. Und es gibt ja diese Mafia-Thematik, die ist ja häufiger bei Martin Scorsese-Filmen. Unter anderem halt auch The Departed fand ich total super. Aber naja, das ist wahrscheinlich den meisten eh bekannt, oder?
Wobei The Departed hat Scorsese, glaube ich, gesagt, dass das der erste Film ist, den er gemacht hat, in dem es eine Handlung gibt. Also wo er nicht einfach nur ein Leben erzählt, sondern seine Charaktere auch wirkliche in wirklichen Entscheidungen treffen müssen und Charakterentwicklungen sind. Und was ich irgendwie schade fand über seine anderen Filme, weil er den praktisch dann attestiert hat, sie hätten keine Handlung. Aber wenn man natürlich Goodfellas und Casino guckt und dann The Departed, ist da natürlich doch ein großer Unterschied, was die Entwicklung der Protagonisten und die in verschiedenen Probleme, in denen sie sind, stecken, angeht. Aber ich will noch den letzten Film, den ich geguckt habe, schnell abfrühstücken. Und zwar ist es auch ein zweites Mal sehen gewesen. Und zwar auch ein Film, den wahrscheinlich die meisten gesehen haben, aber ich möchte allen eine Chance geben, die ihn noch nicht gesehen haben, ihn doch jetzt sich mal zu leisten. Den gibt es bestimmt auch für ein Abel und ein Ei beim DVD-Händler ihres Vertrauens. Und zwar ist es von Jean-Pierre Jeunet, der Film Amélie. Mit André Tatou. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Aber ich glaube, in Deutsch hieß der Die wunderbare Welt der Amélie. Kann das sein?
Fabelhafte Welt der Amélie, ja.
Die fabelhafte Welt. Ich bin einfach begeistert von Jeunet. Ich bin Delikatessen ist ja einer meiner All-Time-Favorite-Filme. Und auch hier schafft er es wieder, so eine träumerische Welt aufzubauen. Und ich glaube... Er ist ein absoluter Perfektionist. Und zwar ist es mir echt schleierhaft, wie man es schafft, in jedem der Filme, das einfach schon vom Look, also wenn man nur ein Still des Films sehen würde, man eigentlich davon ausgehen muss, dass der Film von ihm ist, weil Licht, Farben, Kleidung, Möbel, alles so einen warmen Farbton versprüht und die Leute so... verrückt und abgedreht und herzlich, herzallerliebst sind trotzdem, dass es einem, also es ist wirklich unglaublich und ich habe den neuesten, den Micmax, noch nicht mehr geholt, weil der immer noch so teuer ist, aber ich kann es kaum abwarten, den zu sehen, weil der, wenn man sich den Trailer anguckt, auch wieder diese tolle Handschrift trägt und ich nehme an, ihr habt Amélie beide gesehen. Mhm.
Ja, also ja. Es zählt auch als einer meiner Lieblingsfilme. Also,
was ja gar nicht in dein Klischee passt, aber finde ich cool.
Ja, nö, aber lustigerweise in Up in the Air wird sogar häufig die zauberhafte Welt der Amélie, referenziert.
Okay. Gut, also man könnte noch kurz zur Handlung sagen, dass Amélie ein sehr sonderbar, wie eben alle Figuren in seinen Filmen, ein sehr sonderbares Mädchen ist. Sie wurde eigentlich ziemlich isoliert gehalten, weil ihr Vater fälschlicherweise dachte, sie hätte einen Herzfehler, was aber nur daran lag, dass er sie nie umarmt oder angefasst hat. Und wenn er dann ihren Herzschlag gemessen hat, ist der so nach oben gegangen, dass er dachte, sie hätte einen Herzfehler oder ein schwaches Herz. Und deswegen wurde sie zu Hause von ihrer Mutter erzogen und also schulisch erzogen. Und irgendwann geht sie in die große weite Welt hinaus und sie findet eines Tages im Bad eine kleine Schachtel, die da wohl mal deutlich, also wenn man den Inhalt beguckt von irgendeinem Jungen, vor langer Zeit versteckt wurde mit all seinen Habseligkeiten, Spielzeug, seinem Lieblingsfußballer ein Foto davon, und sie macht sich dann auf die Suche nach diesem Mann und sagt, wenn ich ihm damit eine gute Tat mache, dann will ich ab jetzt nur noch gute Taten vollbringen und Leute erfreuen. Und auch in diesem Film gibt es eine Scorsese-mäßige Kamerafahrt durch ein Café, wo dann jede Person ein wenig vorgestellt wird und immer ein lustiger Satz, und jede Person ist, es ist einfach herrlich, wie Genet Charakter darstellt, und was man auch merkt, dass er eigentlich in all seinen Filmen immer wieder auf dieselben Schauspieler zurückgreift. Also der Typ, der ein Hausmeister war in Delikatessen und in Stadt der verlorenen Kinder, dieser Zwilling oder Trilling oder was auch immer Professor war, der spielt eben einen eifersüchtigen Ex-Lover von einer Bedienung in dem Café. Aber auf jeden Fall angucken, wer ihn noch nicht gesehen hat. Es ist ein wunderschöner Film, der einen, ich finde, am besten kann man sagen, er verzaubert einen. Und damit komme ich auch schon zu meiner zauberhaften Überleitung, denn wir kommen jetzt zum großen Thema Filme mit Zauberei. Nein, kleiner Scherz. Es geht um heute.
Stark.
Wir machen reihum heute Top 5. Wie gut, dass ich eine Top 5 nur geplant hatte. Wir dachten ja eigentlich, wir wären zu viert. Und wir haben alle so lange gelabert jetzt, dass wir eigentlich schon froh sein müssen, wenn wir jeder unsere 5 Filme unterkriegen. Und zwar das Thema Sport in Filmen ist heute das Thema. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vorher gedacht, ich finde 1000 Filme, und das war auch ein bisschen mein Problem, weil ich irgendwann den Wald vor Bäumen nicht gesehen habe. Also ich habe am Anfang richtig lang gebraucht, bis ich einen Film gefunden habe, wo ich gedacht habe, okay, da ist Sport ein Mittelpunkt und der hat mir einfach gut gefallen. Und es sind ganz andere Filme geworden, als ich ursprünglich gedacht habe. Also es fehlen bei mir einige Klassiker, aber ich fange jetzt einfach mal an und nenne den ersten Film. Und zwar ist es ein Film, und ich werde euch jetzt so reinlaufen lassen, ein Film, eine Komödie, in der Bowling eine tragende Rolle spielt.
Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Klar.
Und ihr seid beide falsch. Ich habe euch voll reinlaufen.
Nein, Kingpin?
Genau.
Ah, mit der Holzhand, oder?
Genau. Und zwar, es gibt ein lustiges Regisseur-Brudergespann. Und zwar sind es die Farrellys. Und die Farrellys haben eine ganz eigene Art abgedrehter Komödie, die man weder mit diesen Abrahams Zucker, also Nackte Kanone und Co. Verwechseln darf, noch mit diesen überdrehten American Pie-mäßigen Sachen. Aber sie haben auch einen sehr überdrehten, slapstick-artigen Humor. Und sie haben Filme gedreht, unter anderem wie Dumm und Dümmer und Verrückt nach Mary und ähnliche Filme. Und Kingpin ist eben einer dieser Filme, der auch mit zu meinen Lieblingsfilmen von ihnen gehört. Und er ist aus dem Jahre 1996 und es spielt Woody Harrelson, Randy Quaid, Vanessa Angel und ein zauberhafter Bill Murray mit. Und zwar erzählt es die Geschichte eines ehemaligen Riesentalents im Bowling, der, glaube ich, Manson mit Nachnamen hieß. Und der wird gespielt von Woody Harrelson, der irgendwann mit einem Partner, nämlich Bill Murray, in irgendeiner Hinterwäldler-Bar irgendeinen Betrugsversuch oder irgendwas, was macht, dass er die Leute gegen sich aufbringt, und sein Partner haut heimlich ab und er kriegt dann von den aufgebrachten Hinterwäldlern seine Hand mit einer Bowlingkugel zersmasht und hat eben eine Holzhand. Und dieser Woody Harrelson trifft irgendwann einen Amish, der gespielt wird von Randy Quaid, der ein super Bowling-Talent hat. Oder? Täusche ich mich da jetzt? Nein.
Meine Erinnerung ist das genauso, ja.
Genau. Und er und dann noch Vanessa Angel, das ist ein Dreiergespann, überreden ihn dann, dass man das große Geld verdienen könne. Und dann wird das Ganze zu einer Art Road-Movie, die den Höhepunkt findet in dem großen Bowling-Event, wo auch der ehemalige Partner von Woody Harrelson, gespielt von Bill Murray, mitmacht. Und Bill Murray spielt, finde ich, da fast die Rolle seines Lebens. Da werden mir viele sagen, dass ich scheiße rede, aber alleine die Frisur von ihm. Er hat nämlich diese, ich kenne das nur von meinem alten Biologielehrer, dass wenn jemand nicht zu seiner Halbglatze stehen möchte, dass er sich dann an einer Seite eine Haare extrem lang wachsen lässt und dann im besten Falle noch mit Spucke so einmal quer über die Glatze schmiert, um einen Scheitel vorzutäuschen.
Der berühmte Comb-Over.
Genau. Und Bill Murray ist aber bei seinem Bowlen so geil in das Bowlen vertieft und in seine Show. Also er macht dann gerne mal so eine lässige Drehung oder wenn die Bowlingkugel die Kegel berührt, dann schießt er so mit dem Finger drauf und so. Und dass er gar nicht merkt, dass sein Scheitel komplett in die Luft steht inzwischen. Und nicht nur das, auch ganz viele andere abgedrehte Sachen machen den Film zu einer supergeilen Komödie. Obwohl ich eigentlich kein Freund so abgefahrener Komödien bin, haben mich die Ferrellis eigentlich immer zum Lachen gebracht. Und ich nehme an, ihr kennt den Film beide und was haltet ihr davon?
Ja.
Ja, also ich kenne den Film, leider habe ich nicht mehr so ganz tolle Erinnerungen, also nicht mehr so ganz solide Erinnerungen daran. Ich glaube, der ist doch so aus dem Jahr 99 oder 2000.
Er ist aus 96.
Oh, sogar, noch ein bisschen älter, okay. Aber ich war zumindest damals sehr unterhalten und diese Ferrelli-Komödien, die waren zumindest in den 90ern ganz, ganz weit oben. Also da konnte man, glaube ich, alle mehr oder weniger ungesehen gucken.
Was übrigens auch eine geile Formulierung ist, aber...
Dass man die Ferrelli-Komödien alle unangesehen... Ach so.
Ja, oh, da fällt sie
selber. Oh mein Gott, ich hab wieder Sprachprobleme.
Drehprobleme. Na, dann geh mal wieder zurück ans Set. Aber sag uns doch einfach den nächsten Film.
Ja gut, also Sportfilme finde ich für mich persönlich sehr schwierig. Das liegt daran, weil ich halt selber ein großer Sportfan bin, viel Sport selber mache und deshalb mit Filmen nicht wirklich gut klarkomme. Deshalb habe ich leider nur wirklich drei gute Sportfilme, an die ich mich erinnere. Und die letzten beiden, die ich mir aufgeschrieben habe, habe ich nur aufgeschrieben, weil ich sie mal gesehen habe und eher schlecht waren. Und zwar habe ich dann mir noch... Ja, also an schlechten Filmen habe ich sogar noch eine ganze weitere Liste, die ich ganz zum Schluss noch kurz rausposaunen werde, damit die sich keiner angucken will, die ich alle mal in der Überraschungspremiere gesehen habe. Aber das nächste, was ich gemacht habe, ich habe so ein wenig nach Sportart sortiert, weil ich sortiere gerne Sachen. Und leider habe ich bisher es noch nicht geschafft, einen guten Film über die Sportart, ich nenne es mal Autorennen im Allgemeinen, zu sehen. Ob das jetzt Formel 1 ist oder Rallye oder was weiß ich, Nesca, alle waren da eher schlecht. Und ich möchte anfangen mit einem Film von dem Regisseur Rennie Harlin. Sagt er euch was?
Jetzt auf die Schnelle leider nicht, ne?
Also schließe ich mich an.
Ja, also Rennie Harlin finde ich ziemlich cool, denn der macht irgendwie so ziemlich stumpfe Actionfilme, die aber in der Regel alle recht, aber irgendwie mich sehr gut ansprechen. Also sein berühmtestes Werk ist, glaube ich, Die Hard 2, also Stirb langsam 2, die Geschichte da auf dem Flughafen mit Bruce Willis. Und der hat aber auch noch ganz viele andere Filme gemacht, wie zum Beispiel Nightmare on Elm Street 4. Das wusste ich gar nicht, das habe ich nachgelesen. Aber unter anderem auch Cliffhanger mit Sylvester Stallone, wo der da rumklettert. Oder auch Cutthroat Island. Das war ein unglaublich teurer Film. Die Piratenbraut im Deutschen.
Der Heuler.
Bitte?
Der Heuler.
Ja, also der Film an sich war okay. Der Haken ist, dass er irgendwie 80 Millionen gekostet hat und 5 Millionen eingespielt hat. Und eine absolute Katastrophe war an der Kasse. Weiterhin hat er auch noch The Long Kiss Goodnight gemacht. Der heißt im Deutschen Tödliche Weihnachten. Absolut ein super Film. Also mir hat er sehr gut gefallen. Und unter anderem halt auch Deep Blue Sea, was halt so eine genmanipulierte Haie brechen irgendwo aus und bringen Leute um. Unter anderem spielt er gerne mit Gina Davis, die war halt in Cutthroat Island und Tödliche Weihnachten, aber halt auch aber halt auch sehr gerne mit Samuel L. Jackson, der halt in Long Kiss Goodnight, also Tödliche Weihnachten, und in Deep Blue Sea mitgespielt hat. Nun gut, aber irgendwann im Jahr 2001 hat er versucht, einen Formel-1-Film zu drehen. Und alleine, wenn man sich das Casting durchliest, denkt man, was hat sich der Mann dabei gedacht? Denn mitgespielt haben zum Beispiel Verona Poth. Kennt ihr die?
Oh Gott.
Ja.
Ich ahne es.
Ja, Jasmin Wagner und Till Schweiger.
Ja, der. Oh Gott.
Aber in der Hauptrolle spielte Sylvester Stallone und der Manager wurde gespielt von Burt Reynolds.
Und den fandst du gut?
Nein, ich habe doch gesagt.
Hat auch fassungslos, ey.
Halt, stopp, nein, das habe ich am Anfang vielleicht ein bisschen zu sehr verquasselt. Ich habe 5 Filme und die beiden unteren sind schlecht, weil ich kenne nur 3 gute
Filme. Ach, du fängst von unten an.
Also ach so, ja klar, okay, das habe ich nicht so ganz
gesehen. Du hast gesehen, dass ich diesen Rotz im Kino gesehen habe.
Ja, ich habe ihn auch im Kino gesehen und der ist total schrecklich, oder?
Ja, aber hallo.
Ja, besonders auch total schwachsinnig, dass sie zum Beispiel während des Boxenstopps macht sich Sylvester Stallone irgendwie so eine Cola-Dose auf und trinkt die. Ganz großartig. Naja, egal. Sonst an Autorennfilmen, die ich sonst noch gesehen habe, die ich zumindest grundsolide empfehlen kann, ist ein Film, der heißt Stroker Ace. Das ist mit Burt Reynolds, der da NASCAR-Fahrer ist. Also NASCAR, das kennen vielleicht die meisten nicht. Das ist so eine amerikanische Rennsportart, wo die Autos, die so ein bisschen aussehen wie ziemlich aufgepumpte Limousinen, die ganze Zeit im Kreis fahren und eigentlich die ganze Zeit immer links lenken. Und dann fahren die so ungefähr 60, 70 Runden und irgendwann gewinnt einer. Relativ bekannt durch seine, wenn es passiert, ziemlich spektakulären Crashes, weil die durch diese leicht versenkten Kurven halt auch in den Kurven nie großartig langsamer werden müssen. Und ja, auch weiterhin dadurch bekannt, dass es keine farbigen in dieser Rennsportserie gibt, sondern dass das eine komplett weiße Südstaaten-Amerika-Sportart ist. Und ja, da gibt es halt einen Film, der heißt Stroker Ace, der ist aus dem Jahr 1980 und da spielt halt Burt Reynolds so einen runtergekommenen NASCAR-Fahrer, der sich mit Hilfe von einem Hühnchen-Imperium als Sponsor wieder nach oben arbeitet. Der ist tatsächlich sogar ganz gut. Generell bei Burt Reynolds.
Aber Days of Thunder ist doch, wenn du schon hier wohl gerade Rennfilme an.
Ja, Napolis fällt mir da auch noch ein.
Okay, Days of Thunder habe ich sogar gesehen, aber habe ich echt gar nicht mehr dran gedacht. Da sehr gut. Ja, sonst wollte ich noch sagen, würde ich mir gerne irgendwann mal Grand Prix angucken. Das ist ein John Frankenheimer Film, der angeblich als der beste Rennfilm oder der beste Formel-1-Film aller Zeiten gilt. Das kann ich nur daher sagen, weil ich irgendwann mal Ronin gesehen habe. Und in Ronin gibt es eine unglaublich gute Autoverfolgungsjagd durch Paris. Also wenn man Ronin gucken will, mit Al Pacino, nee, Robert De Niro, und da gibt es eine tolle Verfolgungsjagd in Paris mit auf dem Dach landenden Autos, die sich dann so langsam in so einem Tunnel drehen und dann gerade in dem richtigen Moment düsen die da mit so einem alten 5er oder 7er BMW dran vorbei, spitze. Und deshalb glaube ich, ist Grand Prix relativ gut. Aber so viel zum Thema Autorennen.
Okay, Khalil.
Interessant, wie unterschiedlich die wir reingegangen sind. Also ich nenne jetzt mal wirklich den allerersten Sportfilm, der mir eingefallen ist, als du mir das Thema genannt hast, Philipp. Vielleicht auch ein bisschen so eine schwammige Einleitung. Erzählt zu den, also laut Time Magazine gehört er zu den besten 100 Filmen aller Zeiten.
Mhm.
Und es ist eine Dokumentation, eine zweiteilige.
Ich bin gespannt.
Ich auch.
Die Rede ist von Leni Riefenstahls.
Olympia. Oh mein Gott. Okay.
Also, oh mein Gott.
Nein. Ja.
Also ich habe es beinahe befürchtet. Aber ich versuche jetzt mal die Gründe zu nennen, warum einfach das für mich einer der, und wohl auch nicht nur für mich, besten Sportfilme aller Zeiten ist. Also vielleicht nochmal, was das überhaupt ist. Olympia ist von Leni Riefenstahl, die während der Nationalsozialismus Filme gedreht hat, ist auch hoch umstritten, die Frau, weil sie auch durchaus ohne Frage Teil des Propagandamaschinerie war. Und Olympia handelt von der Olympiade in Berlin 1936 und das Ganze geht, jetzt muss ich tatsächlich Kopf rechnen, über 3,5 Stunden, ist deswegen auch in zwei Teile geteilt worden. Erster Teil, Fest der Völker. Zweiter Teil, Fest der Schönheit. Was für mich den Film so sehenswert macht, ist, dass zumindest, wenn man jetzt von der Technik und so weiter allem ausgeht, der Film wirklich seinesgleichen sucht und vieles, was in modernen Sportdokumentationen zu finden ist, wie Zeitlupenaufnahmen und so weiter, eigentlich auf den Film auch zurückzuführen sind. Also ich behaupte mal, dass auch selten das so wuchtig inszeniert wurde, die Olympiade wie da. Allein schon, was da an Technik dafür aufgefahren worden ist. Man muss ganz klar, und das kann man nur betonen, sagen, das Ding ist natürlich trotz allem ein Teil der NS-Propaganda. Kann man einfach nicht wegdiskutieren. Nichtsdestotrotz ist es für mich wahrscheinlich mit die beste Sportdokumentation, die in den letzten 100 Jahren gedreht worden ist.
Ja, ja, also natürlich, also weil ich gesagt habe, oh mein Gott, ist es, der Film hat natürlich Liebhaber und auch Feinde. Man kann natürlich Leni Riefenstahl trotzdem nicht absprechen, dass sie es damals völliges Neuland betreten hat, wie sie gefilmt hat und wie sie Ästhetik in diese hässlichen Nazi-Weiber, nein, aber ja, dass sie halt wirklich interessante Kamera, also revolutionäre Kameraeinstellungen gebracht hat und ja, also ich kann mich erinnern, dass ich mal, dass ein bei Charlotte Roach irgend so ein jüdischer Musiker war, der gesagt hat, er findet Leni Riefenstahl die geilste Regisseurin der Welt, obwohl er Jude ist und wegen dieses Films. Also von daher,
also
verschiedenste.
Tut mich wirklich auch schwer, weil ich kenne auch andere Sachen von ihr, unter anderem auch tatsächlich Triumph des Willens. Sie war und ist, das kann man einfach nicht anders sagen, Teil dieser Industrie. Was allerdings auch immer gern vergessen wird, das waren indirekt Hans Albers und Heinz Rühmann irgendwo auch. Also die haben auch fleißig Filme als Schauspieler zwar, aber unter dem NS-Regime gedreht und nicht wie viele andere Künstler sich ziemlich schnell aus dem Land verpisst. Jedenfalls, er ist toll inszeniert. Freunden von DVDs kann ich auch nur die sehr tolle Arthouse-Fassung ans Herz legen, wo dazu noch auch Dokumentationen dabei sind, die den ganzen Film, also die ganzen Filme, auch die Dreharbeiten, was da teilweise auch gelaufen ist, ist auch grenzwertig zum Teil ein bisschen näher betrachtet. Ich kann es trotzdem für Filmfreunde nur empfehlen.
Okay, cool. Dann bin ich schon wieder dran mit meinem nächsten Sportfilm. Und zwar ist es The Legend of Bagger Vance von einem Menschen gedreht, also Regie geführt, den man sonst vor allem als Schauspieler kennt und nicht Clint Eastwood, aber ähnliche Generation, nämlich Robert Redford. Und zwar spielt da Will Smith, Matt Damon und Charlize Theron mit aus dem Jahre 2000. Und es geht, was der Film eben gut macht, ist, dass da Sport und die Probleme des Lebens im Grunde ist der Sport da eine Metapher für. Es geht nämlich um einen ehemaligen Supergolfer, der aus dem Krieg zurückkehrt und Alkoholiker und alles ist und seine Ex-Frau will den Golfclub retten und die Ehre ihres Vaters und will ein großes Turnier machen und die Leute aus dem Ort wollen aber auch, dass nicht nur die eingeladenen Pros, sondern jemand von ihnen, also jemand, der von da kommt, mitspielt. Und dann kommt eben der Matt Damon wieder ins Gespräch und der hat dann eben einen Caddy, der von Will Smith gespielt wird und der es schafft, nicht nur sein Golfspiel wieder zurückzubringen, sondern auch die sonstigen Probleme des Lebens ein wenig abzufrühstücken. Ist jetzt vielleicht kein Oscar-verdächtiger Film, aber hat mir dann doch sehr gut gefallen und Golf scheint irgendwie doch ein ganz guter Sport für Filme zu sein. Da gibt es ja Caddyshack, dann gibt es diesen Tin Cup mit Kevin Costner. Alles Filme, die irgendwie mir ganz gut gefallen haben. Kennt ihr den Film?
Also ich kenne jetzt mal nicht, nee.
Von den ganzen Golffilmen kenne ich keinen, auch noch nicht mal den. Aber ich kann nicht verstehen, wieso du Happy Gilmore dabei nicht nennst.
Oh, Entschuldigung, ja.
Den fand ich sehr lustig.
Nee, also The Legend of Bagger Vance ist auch schon etwas älter, ist jetzt 10 Jahre alt, aber ist ein Film, den ich auf jeden Fall für so einen Videothekenabend oder mal vom Amazon-Grabbeltisch, vielleicht gibt es den ja auch schon für unter 5 Euro oder so, empfehlen kann, weil Will Smith da einfach eine super geile Rolle spielt und der Film halt generell so einen Charme hat. Übrigens selbiges gilt für Kevin Costner Tin Cup, den ich eigentlich auch super, ja, entertainen fand. Aber ihr kennt die alle nicht. Also ihr könnt ihn euch doch, ja mal angucken.
Also, den Rest kenne ich alles. Also Tin Cup ist toll, Caddyshack sowieso. Ja gut, Happy Gilmore sage ich jetzt mal nicht viel dazu.
Da habe ich mir auch
Adam Sandler einfach nicht. Ja, aber hört sich interessant an. Ich glaube, da muss ich mal reinschauen.
Okay, dann Carsten.
Okay, dann die zweite Runde der eher schlechteren Sportfilme, die ich kenne.
Du nennst jetzt bei jedem mal mehrere Filme? Oder?
Ich frag also bei den schlechten, also ich kann es gerne auf einen zurückbringen, aber ich, weil sonst wird es halt ein bisschen, kurz. Ich nur ganz kurz, ganz großen Bogen machen um solche Sachen wie Fire and Ice oder auch Feuer, Eis und Dynamit. Das ist
den so, fand ich super, als ich klein war.
Mit Fire and Ice? Mit Roger Moore?
Bitte? Also
Fire and Ice habe ich im Kino gesehen von Willy Bohm.
Ich auch. Das
ja, also ich habe die auch im Kino gesehen. Und
ich glaube, ich hatte ja auch den Soundtrack. Gut.
Okay.
Ich stimme jetzt nicht das Lied an. Ich habe schon mal hier gesungen im Podcast.
Okay, dann habe ich in der Überraschungspremiere auch noch zig Fußballfilme gesehen. Generell einen über Schalke, der hieß Fußball ist unser Leben mit Ralf Richter. Dann habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, so einen Film über Eintracht Braunschweig, 66, 67, Fairplay war gestern. Dann habe ich zum Beispiel mal einen Basketballfilm gesehen, mit Til Schweiger, der Wo ist Fred heißt.
Oh Gott, der schlechteste Film, den ich seit Jahren gesehen habe.
Der ist echt miese, mit diesem Rollstuhlfahrer und so, boah, Hut ab. Dann Keira Knightley, großes Rauskommen mit Kick It Like Beckham, der übrigens nur im Deutschen Kick It Like Beckham heißt, im Englischen heißt der Bend It Like Beckham. Und dann habe ich noch den ersten Teil von Goal gesehen, wovon es tatsächlich noch 2 Nachfolger gibt. Ich frage mich ernsthaft, wer die Dinger guckt. Aber
Bend It Like Beckham hat international recht gute Kritiken bekommen.
Also ich fand ihn auch ganz gut eigentlich.
Ja, ich fand den nicht so super. Aber vielleicht liegt es auch dann generell mit meiner schwierigen Einstellung zum Sport. Kommen wir also zu einem anderen, noch eher schlechten Film oder den 4. besten sozusagen, und das ist halt Dodgeball. Und das ist halt eine Sportkomödie, die es aber sehr gut schafft, den Aufbau eines ganz klassischen Sportfilms, wie es so auch in einer South Park-Folge oder so vorkommt, immer wieder gerne aufzubauen. Und zwar gibt es da immer dieses wiederkehrende Motto, dass das Team ist nicht so gut und muss sich irgendwie nach oben kämpfen und nur durch irgendwie dann vor dem entscheidenden Spiel gutes Zureden des Trainers schaffen sie es dann, den Angstgegner zu besiegen. Mit diesem klassischen, ich sage mal, wellenförmlichen Aufbau der Gefühle, wo es am Anfang so irgendwie, das schaffen wir nicht, dann so irgendwie das erste Hoch kommen des Mutes, wo sie dann sagen, ja, wir schaffen es, und dann prompt erst...
Dann spielt doch meistens der Gegner noch unfair und dann werden sie...
Genau, und dann während des Turniers werden sie wieder besser. Das ist dieser klassische Aufbau und der kommt halt auch bei Dodgeball vor. Lustigerweise als Sportart ist dort halt Dodgeball genannt, was halt so eine Art oder was man am besten mit Völkerball vergleichen kann, und der Film hat so ein paar Besonderheiten. Nicht nur, dass das halt so eine Ben Stiller Produktion ist, in der er selber halt auch mitspielt. Unter anderem gibt es, wie halt in vielen guten Sportfilmen, ein böses deutsches Team. Also die kämpfen dann gegen die Deutschen. Die Mannschaft heißt, glaube ich, irgendwie Team Blitzkrieg. Und der deutsche Trainer ist David Hasselhoff. Das besiegen die aber auch während des Kampfes und kommen zum Schluss, wenn ich mich recht erinnere, auch als die Guten raus. Hier noch eine kleine Anekdote. Und zwar habe ich mal eine A-Team-Folge gesehen, und ich meine nicht den Film, wo das A-Team mit ein paar anderen gegen die DDR-Nationalmannschaft im American Football ein Football-Match in der DDR bestreitet. Großartig. Okay.
Die kenne ich gar nicht. Damit.
Auch nicht schlecht. Also ich fand den Film, ganz ehrlich, eher bescheiden. Vielleicht hatte ich zu große Erwartungen, aber ich finde es echt einen der schlechteren Ben Stiller-Filme.
Ich muss, glaube ich, nochmal mein Konzept, der erst kommen zwei schlechte und dann habe
okay,
ich...
Okay, ich halte es mal. Okay. Carlin.
Ja, ich habe als nächstes auch eine Komödie, eine Sportkomödie. Ich habe meine Filme übrigens nicht wie, also auch geordnet, Carsten, allerdings chronologisch.
Oh, okay.
Und okay. Das ist jetzt aus dem Jahr 77. Hauptdarsteller ist Paul Newman. Hat einer von euch vielleicht schon eine Idee?
Hallen Jojo Master 77.
Also in der Halle spielt der Sport sogar. Die Rede ist von Slapshot, aka im Deutschen Schlappschuss. Von George Roy Hill.
Ist das bestimmt Hockey, oder?
Ich habe es aber nicht wirklich Schlappschuss im Deutschen genannt, Slapshot, oder?
Also ich habe mir witzigerweise tatsächlich die Wikipedia-Seite gerade aufgemacht. Doch.
Es der heißt Schlappschuss. Das ist unglaublich, aber gut.
Jedenfalls ist es eine Komödie, also mit Paul Newman als Hauptdarsteller, der Spieler und gleichzeitig Trainer des fiktiven Eishockey-Teams Charlestown Chiefs ist. Eine ziemlich dritt- bis viertklassige Eishockey-Mannschaft, die in einer Stadt angesiedelt ist, die vom Stahlbau wohl gelebt hat. Und eigentlich auch nicht, und die Mannschaft ist eigentlich ziemlich beschissen, anders kann man es gar nicht sagen. Also es gibt nicht wirklich Fans. Der Manager der Charleston Chiefs verhögert die Jungs, damit wenigstens ein bisschen Interesse da ist an irgendwelche Modenschauen oder ins Radio, also zu ganz obskuren Auftritten. Und relativ früh am Anfang kriegt der Trainer eben mit, dass die Mannschaft aufgelöst worden soll, weil unter anderem auch dieses der örtliche Arbeitgeber dicht macht und damit auch keine Leute mehr ins Stadion kommen. Erste Auswirkungen sind zum Beispiel, dass als Spieler relativ unbekannte Jungs verpflichtet werden. Und das ist mit einer der göttlichsten Geschichten in dem Film, die sogenannten Hansen Brothers. Vielleicht, wenn ihr beide den mal gesehen habt, was hängen geblieben ist, lange Haare, Brille, alle drei. Also es sind dann drei Brüder, die ziemlich einen debilen Eindruck machen. Wie gesagt, lange Haare, furchtbar dicke Brille. Und natürlich lässt die Paul Newman auch erstmal nicht spielen. Jedenfalls.
Du hast den Cast noch nie im echten Leben gesehen, ne? Der Carsten sticht dadurch hervor, dass seine Brille 2 Zentimeter dick ist und seine Haare bis zur Hüfte gehen. Aber gut, aus dem Fettnäpfchen kommst du nicht mehr raus.
Jedenfalls lässt er die Jungs dann tatsächlich doch mal auflaufen. Was sich rausstellt, ist, dass diese Hansen-Brüder, die werden übrigens tatsächlich von zwei Brüdern und einem Freund von ihnen gespielt, die auch tatsächlich echte Eishockeyspieler waren. Ja, die legen halt los, allerdings so, dass sie quasi einen Gegner zusammenknüppeln. Und das wirklich mit zusammenknüppeln ist das prügeln ein. Und was dann folgt, ist wirklich so eine ziemlich witzige Persiflage auf den Profisport, speziell auf die Gewalt im Eishockey, weil der Trainer eben erkennt, dass das Konzept hat Erfolg und schwört dann quasi die gesamte Eishockey-Mannschaft mehr oder weniger darauf ein, in Zukunft halt ziemlich besonders hart vorzugehen und so, was auch teilweise wirklich dann absurde Situationen
ist. Ich erinnere mich jetzt übrigens langsam wieder. Ich habe den Film auch gesehen und fand ihn sehr geil.
Also ist wirklich ein super genialer Sportfilm, weil er eigentlich auch alles parodiert, was ein Sportfilm ausmacht. Alleine schon das Finale, ich werde da spoilern. Natürlich schaffen es die Charleston Chiefs ins Finale und die Mannschaft, gegen die sie spielen müssen, verpflichtet nur Spieler, die eigentlich schon lange auf Lebenszeit gesperrt waren, weil sie zu gewalttätig waren. Unter anderem kommt ein Indianer, der laut Aussage bekannt dafür war, dass er die Gegner mit seinem Schläger, was er großer Tomahawk nennt, skalpiert. Und das Finale ist wirklich super, vor allem der Schluss ist, ja, gehört im Großen und Ganzen, wenn man so will, auch so ein bisschen zu dieser New Hollywood Era. Und wirklich, wenn man wirklich einen witzigen Sportfilm sehen will, der auch durchaus recht intelligent gemacht ist, dem kann ich dir nur ans Herz legen. Nur, was ich nicht empfehlen kann, ist die DVD. Der Originalton ist so beschissen abgemischt, dass man kaum was hört. Und im Deutschen haben sie das Ding tatsächlich komplett neu synchronisiert, und zwar auf einer Ebene, dass ein Bahnhofspornofilm synchronisiert ist. Also
mit furchtbar beschissen abgemischt.
Pornofilm und gesehen, was heißt denn das jetzt?
Bitte?
Ich habe also noch nie einen Bahnhofilm gesehen. Also plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Also zunächst mal ist es so, dass sie wirklich die kompletten Dialoge ein bisschen jugendfreier gemacht haben. Teilweise wirklich das überhaupt gar nicht mehr passt, die Stimmen passen nicht. Und im Original, das war ja deine Frage, Carsten, es ist viel zu leise abgemischt, es wird zu einem Klangbrei.
Das war eigentlich der Aufbau für folgenden Satz: beschissen abgemischt und kaum was verstehen, da müssen die Experten vom Zelluloide-Podcast dran gewesen sein.
Also witzigerweise ist es tatsächlich so, ich habe eine ganz, ganz minimale Videofilmsammlung noch daheim mit Sachen, die es ja noch nicht auf DVD oder VHS gibt. Da steht eben auch Schlappschuss in der alten Synchro. Vielleicht erbarmt sich ja doch irgendwann mal der Rechteinhaber hier entweder eine Abmischung mit neuem Sound zu bringen oder aber mit der wirklich sauwitzigen alten Synchro, weil in Ende der 70er waren die Synchros durchaus auch witzig und aufwendig gemacht, fand ich. Ja. Okay. Also du kennst ja Philipp, oder?
Ja. Also gerade die Brüder mit der Brille sind der Burner. Also übrigens, wenn wir es von Trainer/Spieler haben, möchte ich doch noch kurz am Rande Will Ferrell, Semi-Pro, den Basketballfilm, nicht unerwähnt lassen, den ihr hoffentlich beide kennt.
Nö.
Kennt ihr nicht?
Ich höre euch übrigens ziemlich schlecht.
Okay. Carsten?
Ja, ich bin noch da.
Kennst du Semi-Pro und hörst du mich gut?
Ich höre dich sehr gut, aber meine Antwort war gerade schon, nein, ich habe Semi-Pro noch nie gesehen.
Okay, ist nämlich ein recht neuer Will Ferrell-Film, also zumindest in der Videothek einigermaßen, also ein, zwei Jahre ist er alt. Und dann komme ich jetzt mal zu meinem nächsten Film. Und zwar habe ich geschummelt, weil es ist eine Dokumentation, die aber nicht so knochentrocken ist, wie man es von Dokumentation gewöhnt sein kann. Und zwar ist es ein Film aus 1994 von Bruce Brown. Und zwar ist es der zweite Teil zu einem Film, den er, glaube ich, irgendwann in den 70er Jahren gedreht hat. Und zwar spreche ich von dem Film Endless Summer 2. Okay. Endless Summer 2 ist eine Dokumentation, die ein paar Surfern folgt, die im Grunde den ersten Film gesehen haben und, glaube ich, knapp 30 Jahre später diesen Film auch wieder beleben möchten, nämlich den endlosen Sommer. Sprich, dass man dem Sommer hinterherreist, was viele Surfer ja gerne machen. Und man muss gar nicht mal so ein surfbegeisterter Mensch sein. Der Witz ist, dass diese, Doku, nenne ich es mal, einfach saulustig ist, weil ganz viele Sachen am Rande passieren, die unheimlich komisch sind. Und diese Stimme aus dem Off, den man sich übrigens sehr gut auf Deutsch auch angucken kann, einfach saulustige Kommentare hat. Ich könnte übrigens schwören, dass es dieselbe Stimme ist, die auch diese lustigen Disney-Tierfilme bespricht. Sagt euch Endless Summer was?
Also das sagt mir, also als Begriff sagt mir das was, aber ich habe, glaube ich, noch nie, also ich wusste nie, dass es da einen Film davon gibt.
Also Endless Summer 2 ist aus dem Jahre 1994 und es gibt ihn auf DVD, glaube ich, und ich kann ihm echt nur jedem wärmstens ans Herz legen, weil es eben ein saulustiger Film ist. Man sieht viel von der Welt. Und es ist auch kein Sport-Doku im im krassen Sinn. Und es hat einen extrem geilen Soundtrack. Es kommt mich die ganze Zeit so extrem relaxte Surf-Gitarrenmusik. Und man hat danach unglaublich Lust, in den Urlaub zu fahren.
Ja, okay.
Khalil, sagt dir Endless Summer 2 was?
Gehört, ja, aber ich muss ehrlich sagen, nein, das ist mal leider nicht.
Okay, dann kommen wir jetzt endlich zum ersten guten Film von Carsten.
Ja, und damit ist es zwar, und damit habe ich wieder eine Sportkomödie rausgesucht. Und zwar bin ich ein großer Fan, also auch der Eisfläche. Und zwar sitze ich immer gebannt vorm Fernseher und denke immer, oh, kommt da jetzt der Salcho? Und nein, oh, es ist doch ein Toe Loop. Und diese Begriffe sagen euch wahrscheinlich nichts, oder?
Doch. Oh. Ich habe eine Frau daheim.
Es sind berühmte Eiskunstlauffiguren. Und es gibt eigentlich nur einen einzigen guten Eiskunstlauffilm. Und der heißt Die Eisprinzen im Deutschen, was ein ziemlich dummer Titel ist. Im Original klingt er besser und dort heißt er nämlich Blades of Glory. Habt ihr den?
Ja, sehr geil.
Ja, also ich nehme an von dir, Philipp, dass du ihn schon mal gesehen hast, wenn du sagst, ja, sehr geil.
Ja, der ist praktisch mit Semi-Pro auf einer Schiene, weil es eben auch ein sehr geiler Will Ferrell-Film ist.
Ja, du nimmst schon viel vorne weg, aber nicht nur spielt Will Ferrell damit, der halt da so als Eiskunstlauf-Rockstar, der gerne mal über die Grenzen springt und seine Haare wäscht mit einem Pferdeshampoo und besondere Bürsten hat, spielt dort halt auch noch John Heder mit. Und John Heder kennt man eigentlich nur aus Napoleon Dynamite. Und diese Verwandlung, die der da von Napoleon Dynamite zu diesem Jimmy McElvery macht, ist schon ziemlich beeindruckend. So oder so, es geht in dem Film um zwei Eiskunstlauf-Superstars, die sich aber durch Ungeschicktheit und Dummheit und Verbohrtheit so verkrachen und es zu solchen Ausfällen kommt, dass sie als Einzelsportler auf Lebenszeit gesperrt werden. Sie finden aber durch eine Lücke in der Eiskunstlauf-Weltregelungsordnung einen Weg, doch noch wieder professionell Eiskunst zu laufen, und zwar als Paar. Denn normalerweise sind Paare im Eiskunstlauf eher männlich-weiblich, aber sie versuchen es halt als doppelmännliches Paar, wo abwechselnd die Rolle der Frau hin und her wechselt. Oh, hoffentlich hört das jetzt keiner aus dem Zusammenhang. So oder so, in dem Film ist halt unglaublich viel Humor. Und ich muss halt sagen, die Rollen alleine, also Will Ferrell und John Heder sind schon ziemlich lustig an sich, aber halt auch deren Gegenspieler, die Van Waldenbergs, zusammen mit ihrer Tochter, absolut spitze. Da ist man stundenlang wirklich sehr gut unterhalten. Und auch, also ich habe den Film zweimal gesehen, also mit so unterschiedlichen bekannten Kreisen, sage ich mal. Und beim zweiten Mal gucken sind mir sehr viele Details aufgefallen, die man so beim ersten Mal sehen nicht sieht. Da wird zum Beispiel mit einer Armbrust geschossen und ein paar Minuten später sieht man im Hintergrund so ein Maskottchen mit der Armbrust, mit dem Armbrustpfeil im Kopf irgendwie rumwanken, und später taucht es dann nochmal wieder auf und so. Naja, also eine sehr gute Komödie, die klar irgendwas mit Eiskunstlauf zu tun hat, und nur um nicht alle zu enttäuschen, aber ich habe tatsächlich noch nie eine Eiskunstlaufveranstaltung gesehen. So oder so, sehr lustig, kann ich nur empfehlen.
Okay, Khalil.
Gleich ein Eingeständnis. Mein Konzept, ich ordne es nach Jahren, hat nicht funktioniert, weil ich was übersprungen habe. Was soll's, okay. Der nächste Film bei mir ist eigentlich eher dem Science-Fiction-Genre zuzurechnen und ist in den 70ern gedreht worden.
Ich weiß es.
Tron?
Nein.
Nein. Es gibt ein Remake davon. Carsten?
Rollerball.
Genau, Rollerball. In der Hauptrolle James Caan, ein ganz großer Schauspieler aus dieser New Hollywood Era, und Norman Jewish, ich hoffe, ich spreche, Jewison hat die Regie geführt. Also zur Handlung: Rollerball spielt in einer imaginären Zukunft. Es gibt keine Länder mehr, sondern nur noch große Konzerne, die auch für verschiedene Faktoren verantwortlich sind. Also es gibt einen Energiekonzern, einen Konzern mit Nahrungsmitteln, für Nahrungsversorgung, Unterhaltung und so weiter. Und um die Masse bei Laune zu halten, wurde Rollerball eingeführt. Rollerball ist eine Mischung aus Spielelementen von Hockey über Motorradfahren, Motorradrennen, American Football, Rollschuhfahren, wo zwei Mannschaften gegeneinander antreten. Und aus einer dieser Mannschaften gibt es einen Starspieler, Jonathan E., James Cahan, der sich beim Publikum wahnsinniger Beliebtheit erfreut und auch mehr oder weniger dafür verantwortlich ist, dass bisher sein Team quasi mehr oder weniger ungeschlagen ist. Das passt dem Konzern, zu dem Jonathan E.'s Mannschaft gehört, nicht wirklich und deswegen versuchen sie, ihn zum Rücktritt zu bewegen. Was er allerdings aus verschiedensten Gründen nicht tut. Daraufhin wird werden die Umstände unter denen der spielt verschärft. Also anfangs gibt es bei dem Rollerball noch Regeln. Man darf seinen Gegner zwar zu breit treten, aber kriegt dafür immerhin eine Zeitstrafe. Das verschärft sich von Spiel zu Spiel, um den Druck zu erhöhen. Gleichzeitig versucht man bei ihm im privaten Druck zu machen und so weiter und so fort. Der Film ist wirklich ein Musterbeispiel für Science-Fiction-Filme aus der Ära und beleuchtet durchaus das kritische Konzept Brot und Spiele. Die Bevölkerung braucht quasi Unterhaltung, um bei Laune gehalten zu werden. Ziemlich, ziemlich konsequent. Als der Film damals erschienen ist, waren die Kritiken eher sehr verhalten. Inzwischen haben sich die Meinungen allerdings zu dem Film deutlich geändert. Er wird auch ein bisschen vom Zeitgeist her heute betrachtet. Wer ihn nicht kennt, ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Es ist auch ein Film, also wie gesagt, ein SF-Film, der zwar eigentlich ein Science-Fiction-Film und wo dieses Spiel eigentlich nur der Aufhänger ist, aber es ist trotzdem eine ziemlich, ziemlich klare Kritik auch an unserer Gesellschaft. Und wenn man sich dieses Spiel anschaut und sich teilweise heute Game-Shows vor Augen führt, so weit ist es nicht mal mehr weg, also teilweise. Also du kennst ihn ja, Carsten.
Ja, also ich habe vor allem auch das total schreckliche Remake gesehen.
Also fliegen wir weg vom Remake.
Das ist wirklich richtig mies. An manchen Stellen wurde ganz einfach auch aufgehört zu drehen und man sieht alles nur noch aus so einer komischen Nachtbildkamera. Aber sonst ist das ich mag ja Science-Fiction-Filme generell und diese Verquickung von Sport und Science-Fiction finde ich auch irgendwie toll. Lustig finde ich halt nur, dass diese Thematik Rollerball häufiger mal in US-Filmen vorkommt. Früher, als ich den Film gesehen habe, dachte ich, das wäre halt nur komplett ausgedacht. Aber jetzt gab es ja letztens auch noch so einen Film mit dieser Juno-Darstellerin. Und
ja, den habe ich in der Videothek gesehen vor ein paar Tagen.
Ja, da ging es ja auch um Rollerball, aber ich habe leider den Namen des Films vergessen.
Nee, das läuft in Amerika regelmäßig im Fernsehen, diese Wettstreits.
Vielleicht also Roller Derby, dieser Sport mit Rollschuhfahren und ein bisschen Kniffen und so. Den gibt es schon, glaube ich, seit den 50er Jahren tatsächlich in den USA. Gibt witzigerweise auch inzwischen in Deutschland Mannschaften, unter anderem auch in Stuttgart, die sei hiermit übrigens auch gegrüßt, da kenne ich ein paar Mädels von. Jedenfalls hat Rollerball das Ganze nur noch verschärft. Carsten, Philipp, kennst du den? Also das Original jetzt?
Ja, aber das ist ewig her, dass ich den gesehen habe.
Ah, okay. Ich bin halt ein alter Mann.
Ja, das... Nee, also ich ja auch, aber es ist, ich war noch ein junger Spund, als ich ihn gesehen habe. Okay, darf ich?
Ja, klar.
Und zwar der nächste Film ist wieder eine Dokumentation. Ich schließe dann mit einem Spielfilm ab. Und zwar Hoop Dreams aus dem Jahr 1994 mit Arthur Agee und William Gates steht in krassem Gegensatz zu Endless Summer 2, weil Hoop Dreams viel mehr Dokumentation ist. Und zwar hat man zwei Jungen verfolgt, vom jungen Basketballspieler bis zur College League und Profispieler. Und ist natürlich eine ziemliche Glückssache, weil man kann sich natürlich einen talentierten Jungen raussuchen und hoffen, dass der was wird, aber es kann natürlich genauso in die Hose gehen und man hat dann im Endeffekt eine Junkie-Reportage oder sowas. Aber zumindest einer von den beiden ist ein großer NBA-Spieler geworden und ganz toll gemacht, extrem ergreifend und kann ich nur jedem ans Herz legen. Selbst wenn man mit Basketball nichts anfangen kann, ist es einfach eine tolle Dokumentation, weil das Leben halt doch die interessantesten Geschichten schreibt und auch viele Sachen abseits des Platzes in dem Film unterkommen. Und Hoop Dreams, wie gesagt, auf jeden Fall angucken. Super Film, super Dokumentation, faszinierende Geschichte, sehr amerikanisch, aber sehr toll. Guck, so kann man das auch machen, Jungs. Kennt ihr den?
Nö, aber ich könnte mir glatt vorstellen, dass man irgendwann mal aus dem Leben von Tommy Haas und dessen Schwester sowas Ähnliches machen könnte, weil, wenn ich mich recht erinnere, hat ja der Vater damals eine GmbH gegründet, um die beiden von Bonitieri oder wie er noch mal hieß, ausbilden zu lassen.
Ja, aber das ist eben bei Hoop Dreams, das sind beides schwarze Jungs. Und da war das wesentlich weniger so, dass man sagen konnte, wir haben da jetzt ganz viel Geld reingepumpt, aus denen muss was werden. Ach, sondern das ist eher so diese typische Geschichte, dass man in Amerika als Schwarzer, wenn man viel Geld verdienen will oder überhaupt rausschaffen will, leider eben doch oft nur oder zu wesentlich größeren Chancen hat, dies zu schaffen, wenn man entweder Musik macht oder Sportler wird, weil man gerade durch Sport Stipendien an guten Schulen bekommt, die einen sonst nicht nehmen würden oder die man sich nicht leisten könnte. Auch dieser Aspekt kommt natürlich in dem Film vor. Aber du kannst ja gleich mal den nächsten, deinen noch besseren Sportfilm nennen, Carsten.
Ja, und zwar ein Film, den ich sehr gut finde. Er heißt im Deutschen An jedem verdammten Sonntag, im Original Any Given Sunday. Das Gute an dem Film ist, fangen wir mal vorne an, er ist halt von dem Regisseur Oliver Stone. Und Oliver Stone kennt man vielleicht von Geboren am 4. Juli oder JFK. Ist einer, ich will jetzt nicht sagen, meiner Lieblingsregisseure, aber wenn ein Film von ihm rauskommt, dann gucke ich da schon zweimal hin. Das nächste Gute an dem Film ist, er ist halt ziemlich lang, aber er schafft es, mehrere von diesen typischen Sport-Stories, die ich auch vorhin zum Beispiel bei Dodgeball kurz angerissen habe, in einem Film zu verknüpfen. Generell, um welche Sportart geht es? Und zwar um American Football. Und das ist ja eher für mich auch eher unbekannt, weil ich kenne halt die Regeln nicht so gut. Aber man muss auch gar nicht so sehr die Sportart kennen, um die Problematiken dazu erkennen. Generell gibt es, sage ich mal, drei Hauptstory-Handlungen, die ich nur ganz kurz anreißen will. Al Pacino spielt dort halt so einen Coach, der halt so ein bisschen in seiner Midlife-Crisis ist. Generell ist das Team, das er halt als Coach betreut, in sich ziemlich zerstritten, verletzungsanfällig, das Team dopt und prompt verlieren sie wichtige Spiele am Anfang und haben eher einen schlechten Start. Die zweite Geschichte, die halt in dem Film so ein bisschen erzählt wird, wird gespielt von Cameron Diaz. Und zwar ist sie die Besitzerin dieses Teams, so eine Thematik, die man ja eher in Deutschland noch nicht so ganz kennt, dass es wirklich eine Person gibt, die so ein Fußballteam besitzt, also ein Footballteam besitzt. Aber naja, sie hat das Team von ihrem Vater geerbt und will es eigentlich verkaufen, hat aber so Gewissenskonflikte, ob sie das Erbe von ihrem Vater ganz einfach so wegschmeißen kann oder einfach so, an dem er ja irgendwie sein Leben lang gearbeitet hat, einfach so verkaufen kann oder ob sie es halt schaffen soll, das Team wieder ganz nach vorne zu bringen. Und weiterhin wird da auch eine tolle Underdog-Story erzählt von Jamie Foxx, der damals halt noch eher unbekannt war, glaube ich, als Schauspieler. Er spielt halt die Rolle von Willie Beeman und das ist halt so der dritte oder vierte Quarterback der Mannschaft. Und er sitzt eigentlich die ganze Zeit nur auf der Ersatzbank und nur durch, ich sag mal, Krankheiten der Hauptquarterbacks schafft er es nach vorne. Und er eckt halt eher an, weil viele sein Talent nicht anerkennen. Und das alles drei sind so Storys, die halt in Sportfilmen immer wieder auftauchen. Und das alles in einem Film, dann noch von Oliver Stone, dann mit viel Football im Regen und weiß ich nicht, üble Verletzungen und so. Finde ich super unterhaltsam, tolle Schauspieler, von mir Empfehlung an jedem verdammten Sonntag.
Okay, Khalil.
Okay, jetzt bringt ihr mich in eine Bredouille, weil ich echt gehofft habe, dass einer von euch den Film oder die Reihe nennen wird. Aber die muss man einfach bei Sportfilmen nennen.
Ich weiß, was jetzt kommt.
Ich glaube, ich kann meinen ersten gleich streichen, aber erzähl.
Ist es dein erster?
Ja, also wenn es um Fäuste geht.
Und er fängt mit R an?
Ja, ja.
Gott sei Dank. Dann vergessen wir das Ganze nämlich, was ich gerade machen wollte.
Ach so. Oh.
Nee, weil ich echt Angst hatte, dass der niemand nennt und es ja echt eine Schande, den nicht zu nennen, so leid mir es tut. Aber wenn du den schon hast, dann kann ich auf was anderes zurückgreifen, was eigentlich das Ganze in gegengesetzte Richtung ist. Und ist sogar jetzt mal für meine Verhältnisse mal was relativ Neues. Habt ihr eine Idee?
Keine Ahnung.
Die Rede ist von Darren Aronofskys The Wrestler.
Oh,
Mickey, oh ja.
Rook, ne?
Mickey Rook, also einen schöneren Abgesang quasi auf einen großen Sporthelden, wenn man so will, oder auf eine Sportlerkarriere, gab es meines Erachtens noch nie. Also zur Handlung vielleicht ganz kurz. Mickey Rook spielt da einen ziemlich abgehalfterten Wrestler namens Randy The Ram Robinson, der früher mal in den 80ern ein ziemlicher Star war, inzwischen aber in einem Trailerpark, in so einem klassischen Wohnwagen wohnt und auf irgendwelchen 5-6 klassischen Wrestling-Veranstaltungen seine Brötchen verdient, beziehungsweise noch nebenher als Metzger arbeitet, weil die sonst die Kohle nicht reichen würde. Und der auch ansonsten wirklich ein total kaputtes Leben hat. Also keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter, eigentlich keine wirklichen Freunde. Die einzigste Frau in seinem Leben ist eine Stripperin, die er kennenlernt. Also es ist ein ziemlicher Abgesang eigentlich. Beziehungsweise hat man auch ein bisschen einen Einblick in eine Glitzerwelt. Das American Wrestling ist ja wirklich ein Milliardengeschäft. Was man eigentlich mit den Leuten passiert, die, wenn sie älter werden, wenn man sich mal mit Wrestling beschäftigt hat, also viele von den Stars sterben ja teilweise relativ einsam beziehungsweise vereinsamt und auch relativ jung oft. Und was der Film macht, er erzählt die Geschichte, die fiktive Geschichte von so einem Wrestler. Und Mickey Rook packt da, weil ein bisschen Background hat mit Mickey Rook, der hat ja auch ist ja von ganz oben nach ganz unten eigentlich abgestürzt, packt da, und das merkt man wirklich in jeder Minute, quasi seine gesamte Lebenserfahrung, die er sammeln musste, wie es ihm am Boden ging, in die Rolle rein. Also wirklich ein ganz, ganz toller Sportfilm, ein Drama. Ich kann es jedem nur empfehlen, auch wenn man sich in keiner Weise für Wrestling interessiert.
Ja. Kann ich so unterschreiben.
Also ist auch Oscar-prämiert, zu Recht. Und könnte auch echt eine Schnulze werden, aber der Regisseur hat es wirklich super geschafft, finde ich, dem Ganzen nett eine Schnulze zu verpassen. Es gibt auch echt witzige Szenen in dem Film, also spontan muss ich daran denken, wie die Jungs untereinander mal eben den Kampfablauf absprechen, wer jetzt gewinnt und was man dann alles macht. Also ziemlich
wie, das ist doch echt, wenn die kämpfen. Was könnt ihr vorher
entsetzt,
vorher absprechen? Total schockiert.
Ihr vertut euch. Wrestling ist echt, Boxen ist abgesprochen.
Ah, genau, so war's. Ja, jedenfalls spielen auch echte Wrestler mit. Unter anderem gibt es da einen Extreme-Kampf, wo es quasi keine Regeln gibt, wo tatsächlich dieser Extreme-Meister mitmacht, also wo es auch heftigst blutig zugeht. Und der Film schafft wirklich eine tolle Balance zwischen Lachen irgendwo, aber auch, dass man da sitzt und schlucken muss, wenn man irgendwelche alten Wrestler sieht, wie sie in einer leeren Halle eigentlich ein paar Leuten für $20 eine Unterschrift und ein Foto geben. Also toller Film, Punkt.
Okay. Mein letzter Film ist ein Film, der sich mit dem Sportsmanagement auseinandersetzt. Könnt ihr euch denken, worum es geht?
Ich denke mal, dass da ein Tom und ein Cruise mitspielen wird. He?
Genau. Es geht um Jerry Maguire aus dem Jahre 1996 mit Tom Cruise, Cuba Gooding Jr. und Renee Zellweger. Und es erzählt eben die Geschichte von Jerry Maguire, der so ein typischer Agent ist und der alles machen will und der dann durch irgendwelche Unstimmigkeiten seine Firma verlässt und sich selbstständig macht. Und der Einzige, der mit ihm geht, ist eben der Charakter, der von Cuba Gooding Jr. gespielt wird. Und und ich will jetzt nicht spoilern, ob der dann ein großer Erfolg wird oder nicht. Der Film ist sehr emotional, nimmt einen total mit und ist einer der besseren Cruise-Filme, wie ich zumindest finde. Kennt ihr den beide?
Ja, klar.
Führ mich zum Schotter, ja, habe ich gesehen.
Okay, gut, also Jerry Maguire, wer ihn noch nicht kennt, unbedingt nachholen, ganz großes Kino. Und der letzte Film von Carsten.
Ja, es wurde ja schon von Khalil so ein bisschen angekündigt, aber als einen der besseren Sportfilme, die ich halt kenne und dann mit auch eine gesamte Sportreihe begründet hat, ist halt Rocky mal wieder ein Drehbuch von Sylvester Stallone, der überraschenderweise sehr oft heute im Podcast von mir genannt worden ist. Warum, weiß ich auch nicht. So oder so, es wird halt die Geschichte von einem Außenseiter-Boxer erzählt, der eigentlich nur zu einem Schaukampf von dem amtierenden Weltmeister, ja, wie soll man sagen, herausgefordert oder ausgewählt wird, sich dann auf dieses Training, auf diesen Kampf vorbereitet, den Kampf zwar verliert, aber dann doch als Sieger gefeiert wird, weil er halt den Weltmeister so stark in Bedrängnis gebracht hatte, dass er da eher schlecht aussah. Weiterhin wird während des Films auch noch die Liebesgeschichte zwischen ihm und der relativ berühmten Adrian erzählt, mit so dieser berühmten Szene, wo er halt immer Adrian brüllt. Naja, so oder so, ein guter Boxfilm und bestimmt besser als den Trailer für den bald kommenden Boxfilm, den ich gesehen habe von der berühmten Filmfirma KSM GmbH. Und zwar spielt Henry Maske Max Schmeling. Ich habe mir das jetzt nicht ausgedacht, das ist kein Witz. Den Trailer habe ich gestern wirklich gesehen. Aber Rocky, guter...
Wie heißt der Film?
Ich glaube, der ist einfach nur Schmeling.
Okay. Ja. Gut, also zu Rocky muss man nichts sagen. Ich habe übrigens unten diese Rocky-Box stehen, die ich mir vor ein paar Monaten mal bestellt habe. Habe aber noch nicht angefangen, werde mir den aber sicher... demnächst mal wieder alle Teile zu Gemüte führen, obwohl ich sagen muss, dass wenn man vom Boxen spricht und inzwischen ich auch boxe, dass Rocky wirklich, wenn man vom Sport umsetzen spricht, hanebüchender Schwachsinn ist, weil auch wenn mir das früher nicht aufgefallen ist, das eigentlich so ein bisschen so ist wie zwei Typen, die gegenüberstehen und sich abwechselnd ins Gesicht hauen, ohne irgend sowas wie Deckung zu haben und die Schläge ein Geräusch, also zum Beispiel im dritten Teil haben, als würde man irgendwie mit einem Hammer gegen eine Metallwand knallen. Und ich möchte zumindest kurz Raging Bull erwähnt wissen, der De Niro Boxfilm, der da wesentlich besser ist und sowieso De Niro damit Method Acting und wie viel Kilo kann ich pro Film abnehmen, die Messlatte ganz hoch gesetzt hat, wenn nicht sogar das Ganze ins Spiel gebracht hat. Khalil, dafür, dein Film.
Dafür hatte aber Rocky die Serie deutlich den besseren Score. Also eine bessere
eindeutig, völlig.
Null. So, ich habe mit Olympiade angefangen, ich werde mit Olympiade aufhören. Es ist sicherlich nicht einer der besten Sportfilme aller Zeiten. Ich habe mir gestern Abend mit meiner Frau angeschaut, die dann gemeint hat, oh, den muss auf alle Fälle auch nennen, weil der ist wirklich süß. Die Rede ist von der Dschungel-Olympiade. Habt ihr den mal gesehen?
Als Kind, ja klar. Zeichentrickfilm,
genau.
Verschiedene also, Tiere gegeneinander kämpfen.
In kurz, die Nahrungskette wurde außer Kraft gesetzt, weil jetzt ist die tierische Olympiade. Das ist quasi so die Handlung des Filmes. Es werden dann so verschiedene Sportarten und Schicksale auch erzählt. Es gibt zum Beispiel einen deutschen Skifahrerhund namens Kurt Wuffner. Legendär, was mir bis heute in Erinnerung geblieben ist, sind auch die vier Oktopusse, die Bob fahren, die Calamari-Brüder. Man muss, also es gibt bestimmt bessere Sportfilme, aber es ist ein wirklich schöner Film, auch ein Film, den man sich super mit seinen Kids anschauen kann. Dazu ein wirklich schöner Soundtrack von 10cc. Also ist wirklich, wirklich ein schöner Zeichentrickfilm, der vielleicht zeichnerisch jetzt nicht so an die Qualität von dem Disney rankommt, aber doch schön erzählt ist. Also kann ich vor allem auch den Eltern unserer Zuhörer sehr ans Herz legen.
Gut.
Du kennst den
nicht? Nein, ich glaube nicht.
Nee, Marathonlauf zwischen einer Löwin und einem Ziegenbock? Kommt da vielleicht was?
Da fallen mir nur blutige YouTube-Clips ein. Okay. Nee.
Schau mal mit deinen Kleinen an. Also, ich denke, das wird dir auch gefallen.
Okay. Gut, dann war's das heute. Wir hatten ein paar Soundprobleme, aber der Carsten, der wird das ja alles wieder hübsch ineinander geschnibbelt haben. Sprich, davon habt ihr alle gar nichts mitbekommen. Nächste Woche ist leider Pause, aber ich hoffe, dass wir in der Woche danach nicht erst aufs Wochenende ausweichen müssen, sondern vielleicht sogar unter der Woche schaffen, dass ja vielleicht mal der Viktor wieder vorbeiguckt, der hiermit gegrüßt sei. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns übrigens auch schreiben, wer es bis so lange ausgehalten hat wie jetzt, der hat er vielleicht auch was zu sagen, und es ist celluleute@gmail.com, und sowieso könnt ihr immer Kommentare auf der facebook.com/celluleute hinterlassen. Ich bedanke mich bei Carsten und Khalil und sage Tschüss.
Jo, ich sag auch mal Tschüss, und der Schmeling-Film, ich habe es gerade nachgeguckt, ist von Uwe Boll. Oh Gott.
Ja, ich verabschiede mich ebenfalls, und einen kleinen Aufruf an David, vergiss nicht, die Notes zu schreiben. Vielen Dank.
Okie doke. Tschö.
Tschüss. Tschö.